Herzlich willkommen zur 869. Folge des Sneakpods. Wir sprechen heute über den Film The Electric State. Und der Roboter in diesem Roboter, das ist Robert Krüger.
Hair. He needs a haircut. Und die große Erdnuss dieses Podcasts ist Stefan Giesbert.
Guten Abend.
Hauptdarsteller einfach rausgelassen.
Ja, also mit dem Haircut, das war ja schon irgendwie.
Achso, ja, das bezog sich ein bisschen auf ihn. Jetzt sieht man schon, wenn man das Poster sieht, dass da einer einen Haircut braucht.
Wow. Ganz, ganz fürchterliche Frisur, ja.
Ja.
Okay.
Ja, Electric State haben wir geguckt, ne?
Ja.
Und du bist schuld, oder? Also du hast das.
Schuld. Also jetzt mal Punkt.
Du wolltest Stanley Tucci sehen, ne? So war's.
Ja, ich wollte Stanley Tucci sehen, aber er war ein bisschen zu neutral. Jedenfalls.
Mal eine Zusammenfassung. Genau. Electric State. Worum ging's?
Danke. Es spielt so in so einer Parallelwelt zu unserer. Irgendwo in 1990ern gibt's einen Krieg zwischen Menschen und Robotern. Die Roboter, die ja, immer mehr können, auch schon mehr konnten zu der Zeit, als sie wirklich konnten, fühlten sich ausgebeutet, sagen wir es mal so. Und dann kam es zum Krieg zwischen Menschen und Robotern und die Menschen waren dabei zu verlieren. Und dann gibt es einen Steve Jobs Verschnitt, gespielt von Stanley Tucci, der es irgendwie schafft, die Gedanken von Menschen in Drohnen zu stecken. Also jedenfalls können sie dann die Drohnen damit steuern. Das sind halt irgendwelche, ich will jetzt nicht sagen Roboter, aber von Menschen gesteuerten Maschinen, die humanoid aussehen.
Das ist wie so ein Avatar. Also hast du quasi so einen Roboterkörper, der aber keine eigene Intelligenz hat, sondern du setzt irgendwie so eine Apple Vision Pro auf und dann läuft der Roboter für dich in der Gegend rum.
Aber die ist noch ungemütlicher, sieht das Ding aus als die Apple Vision Pro, die sie verkaufen.
Ja, aber die komischen Augen vorne drauf sind hier auch genauso scheiße gelöst.
Ja, jedenfalls Krieg, Menschheit gewinnt, olé. Und die Roboter sind dann in so einer Exclusion Zone oder so hieß das. Und da
eingesperrt.
Genau, da sind sie. Und diese Technologie wird weiter genutzt für Menschen, die jetzt quasi nicht mehr so. Gab's da nicht einen Film mit Bruce Willis, wo der auch so ein
Surrogates.
Ah ja, genau. Ja, das stimmt. Das ist ja so ähnlich.
Genau, also die sitzen dann alle nur noch zu Hause und haben immer ihre lustigen Helme auf.
Genau.
Und kommen nicht mehr raus aus der Matrix.
Ja, so ungefähr. Ja, und sie irgendwie, also es wird da noch ganz viel erklärt. Jedenfalls am Schluss geht's um eine Waise, meine ich, die von Millie Bobby Brown gespielt wird und die das irgendwie ablehnt und in der Schule das auch nicht benutzen möchte und deswegen ein bisschen Ärger kriegt und dabei trifft sie dann auf einen Roboter, der irgendwie abgehauen ist nach irgendeiner Zeichentrickserie. Kanntest du die?
Nee, das kam mir so ein bisschen vor, so wie, ich weiß nicht, ob es das in Wirklichkeit gibt, so wie Jetsons oder so in der Art, ne?
Ja, also so komisch gezeichnet und ja.
So ein großer, gelber, kugeliger Comic-Kopf-Roboter.
Genau. Und irgendwie versteht sie dann, dass in diesem Roboter die Gedanken ihres verstorbenen Bruders sind. Und dann macht sie sich halt mit dem Roboter und hier Chris Pratt, der auch irgendwie mit einem Roboter unterwegs ist, zusammen in diese Exclusion Zone, um den Körper von ihrem Bruder zu finden und dann ja ihn zu befreien oder
genau
was auch immer dann passieren will.
Und Stanley Tucci ist, wie du schon gesagt hast, Steve Jobs und hat diese komischen Matrix-Brillen erfunden und ist Rollkragenpullover, möchte ich sagen. Also sieht so, so Tech-Milliardär-Dude.
Total, so,
ja.
Also er sieht schon, ist schon deutlich an Steve Jobs angelegt.
Ja, würde ich auch sagen.
Aber denke, noch ein bisschen mehr Evil.
Ja.
Ohne genau beurteilen zu können, wie der in den 90ern war. Da gibt's ja auch Geschichten, dass er nicht nur gut war.
Muss nicht immer nett gewesen sein, nein.
Genau.
Wie hat es nicht, denn, wolltest ja? nicht mit ihm in einem Fahrstuhl landen, sagt man.
Echt?
Wenn du für Apple arbeitest und dann war das Gefährlichste, was dir passieren konnte, sagten immer die Gerüchte, wenn du mit ihm im Fahrstuhl gelandet bist, dann hat er dich während der Fahrstuhlfahrt ausgefragt, was du machst, und das war halt die Frage, ob du am Ende dieser Fahrstuhlfahrt deinen Job noch hast. Aber ist halt die Frage, ob das so stimmt oder ob das nur so überlieferte Horror-Stories sind.
Ich finde es total schwer, wenn mich jemand so spontan fragt, so, was machst du eigentlich auf der Arbeit den ganzen Tag? So.
Es ging wahrscheinlich nicht so darum, dir jetzt zu erklären, dass du scheiße bist oder so, sondern eher so nach dem Motto, an welchem Projekt arbeitest du gerade, und wenn das dann nicht hinreichend interessant war oder irgendwie es nicht so,
ach so,
das Gefühl hatte, dass das jetzt der nächste große Wurf wird, dann würde vielleicht einfach das ganze Projekt schnell gecancelt und dann, ja. Das ist auch geil. Kommst du dann wieder in dein Büro rein, sagst du deinen Kollegen, ja, Leute, das ist nicht gut gelaufen. Wir sind alle gefeuert, weil ich im Fahrstuhl nicht performt habe. Tschüssi.
Ich bin im Chefaufzug gefahren, war doof.
Genau. Ja, nee, das ist natürlich uncool. Ja, wie fand ich das? Ich mochte das. Das war spaßig. Das ist halt so eine Komödie, die halt, ja, mal Chris Pratt und diese Anthony und Joe Russo Directors Combo, das macht halt so Guardians of the Galaxy Vibes, und irgendwie ist das hier halt gar nicht Galaxy, sondern das ist halt alles schön auf der Erde in irgendwie falschen 90ern, aber es fühlt
aber
sich
schon auch 90er, oder?
Aber schon total 90er, aber halt irgendwie haben sie halt diese Matrix-Brillen und ja.
Ja, ich finde sogar die Art, wie erzählt wird, der Look ist relativ modern, aber so die Art, wie die Story erzählt wird, wie dieser Film aufgebaut ist, wie das wie die Figuren miteinander interagiert haben, wie diese ganze Story Arc war, wie die Figuren entwickelt, ich fand das total 90er. Das ist so Ende 90er, Anfang 2000er, als wir oder ich zumindest angefangen habe, sehr intensiv ins Kino zu gehen. Das ist genau die Art Film, die wir da geguckt haben und ja, die ich da geliebt habe und über die ich mich sehr freue, dass ich die heute wieder gucken kann.
Ja. Genau. Und die, wieso habe ich meinen Faden verloren? Genau, die Art, wie diese Figuren so, genau, wie sagen, miteinander so sind, ja, also so die beiden, die sich erst will Chris Pratt nicht, dass sie da überhaupt ist und will sie wegschicken, dann müssen sie sich doch wegen Umstände, müssen sie sich zusammentun. Dann eben diese Roboter, der eine redet ja nicht, aber der andere und Chris Pratt, die hauen sich die ganze Zeit irgendwas an den Kopf und beleidigen sich wie so zwei alte Seefahrer. Und
dieser gelbe Roboter, das war urkomisch. Der halt versucht hat, mit den eingebauten Sprachschnipseln Geschichten zu erzählen. Das ist so gut.
Der hatte ja nur diese Quotes aus der Serie, die er irgendwie abfeuern konnte. It's trouble on the moon. Oder irgendwas, was er immer gesagt hat. So, was willst du von mir? Ja.
Das, da habe ich mir auch gedacht, so, boah, wenn du das jetzt anhältst und nochmal ein bisschen drüber nachdenken kannst, dann da ist, glaube ich, wirklich viel Idee reingeschmolzen, genau.
Ja, das kann gut sein. Genau, dann hatten wir natürlich wieder Woody Harrelson, den hier allerdings nur als Stimme von dem Erdnussroboter.
Ach ja, das stimmt.
Ist mir dann irgendwie auch nur so im Nachgang irgendwie nochmal bewusst geworden, ist in dem Augenblick gar nicht so durchgekommen. Wen wir nicht vergessen dürfen, wie gesagt, Millie Bobby Brown und Chris Pratt, die beiden Hauptrollen. Aber Bösewicht oder naja, so Kollege da, den wir natürlich nicht, den wir schon erwähnt haben, gespielt von Stanley Tucci, aber dann haben wir auch noch, jetzt fällt mir sein Name gerade nicht ein. Ach, hilf mir.
Ich weiß ja nicht, auf wen du hinaus willst, also.
Nein, der Dings, der Bösewicht, der andere Bösewicht. Ach Gott, Giancarlo Esposito, Mann, ich sah ihn die ganze Zeit vor mir und mir fiel der Name einfach ums Verrecken nicht ein. Und der kann ja nicht mehr anders, als nur noch Bösewichte zu spielen. Also seit Breaking Bad ist er ja irgendwie vorbestimmt. Dann war er in Mandalorian ja auch unser ganz fieser Bösewicht. Und jetzt ist er hier so eine Art, so ein Hunter-Killer. So ein Roboterjäger, der dann auch so eine Drohne zum Einsatz bringt. Und natürlich das tut, was er am besten kann, mit seiner ruhigen, tiefen Stimme bedrohlich jede Szene auffressen, in die er reinkommt, und einfach bedrohlich sein. Und eben, naja, der ist halt unserem gelben Roboter, der irgendwie gegen die Regeln verstößt, dass er hier draußen rumläuft, außerhalb der Exclusion Zone, auf den Fersen und jagt die deshalb. Treibt das so ein bisschen voran. Und da fand ich, waren dann auch so ein paar von den Schwächen des Films. Der hat die zum Beispiel einfach immer super schnell gefunden. Es wurden zwar so ganz kurze Sachen irgendwie gezeigt, wie das vielleicht funktionieren kann. Also irgendwie macht er mal den Kofferraum auf und sieht diese Kiste und dann weiß er sofort, wo er hin muss. Weil ich meine, er hätte auch irgendwas anderes in diesem Auto finden können. Irgendwas, was auf dem Rücksitz lag. Aber nein, er macht sofort den Kofferraum auf. Sieht sofort diese eine Kiste und weiß sofort, wo er hin muss. Und dann findet er diese Stelle irgendwann später, wenn die dann schon in die Exclusion Zone abgehauen sind, geht er rein, auch, aber mit, die haben ewig viel Vorsprung. Und er weiß dann in der Exclusion Zone, die angeblich irgendwie 600 Kilometer Durchmesser hat oder sowas, auch sofort, wo er hin muss. Und ist sofort bei diesem Mall da. Also der Film machte immer so ganz passende Sprünge, wenn es ihm also so einfiel, damit das jetzt irgendwie weitergehen kann, die irgendwie so unlogisch waren. Das hat mich so ein bisschen genervt manchmal. Aha. Und am Ende muss ich sagen, auch der Schlusskampf, der ist zwar irgendwie über Teile dann auch witzig, aber ich fand ihn auch irgendwie ermüdend. Der war so ein bisschen marvelig. Dann kloppen sich halt draußen Roboter mit Drohnen, was aber im Endeffekt auch irgendwie, da wir die Leute nicht kennen, die da drin stecken, die sehen wir zwar kurz, aber es sind halt nur irgendwelche Statisten, die sich Helme aufsetzen oder die sich diese Masken aufsetzen. Und danach sind es halt einfach Roboter, kloppen sich mit Robotern. Und die Hälfte der Roboter auf unserer guten Seite habe ich so gut wie nicht kennengelernt. Ich kenne irgendwie den Erdnussmann und noch zwei andere oder so.
Ja.
Aber der Rest ist auch irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche anderen, die sie noch mitgebracht haben, die ich nicht kenne, gegen die Drohnen, die ich nicht kenne. Und dann geht das irgendwie 10 Minuten gefühlt. Und da war ich dann schon so, boah, ja, okay, jetzt komm mal zum Punkt. Kann jetzt einer mal irgendwie, also kann entweder Giancarlo Esposito jetzt mal sich positionieren, ob er jetzt gut oder böse ist, und kann jetzt einer mal den Bösewicht fangen. Und kann das mal weitergehen, kann das mal zu Ende gehen, jetzt hier können wir mal zum Punkt kommen. Da hat es so ein bisschen, es schliff so ein bisschen, aber insgesamt trotzdem positiv. Ich hatte Spaß an dem Film, kann man nicht anders sagen.
Ja, also ging mir aus, ich fand es jetzt am Schluss gar nicht so langwierig, langweilig, aber ja, es ist halt ein Ende, wie es in so einem 90er-Jahre-Film auch war. Dann ist hier noch was und passiert da noch was und dann hauen sie sich da auf die Fresse und dann hauen sie hier und es sieht spektakulär aus, weil es ja ein moderner, aktueller Film ist.
Und dann muss einer noch die Moral von der Geschichte so dick
noch einmal ausdeklinieren
und nochmal so reinschmieren, dass du das Gefühl hast, so, oh, ich komme nicht mehr vom Sofa hoch. Einer hat mich so mit Kleber voll gepastet, dass ich nicht mehr.
Ja. Ja, und dann dieses Dramatische am Schluss, das walzt mir auch nochmal über 4 bis 6 Minuten aus und lassen die Leute einfach traurig gucken. Yo, I get it. Aber mein Gott, ich fand's auch einfach geil aus. Also ich habe mich halt in jeder Szene irgendwie gefreut, was für lustige Sachen sie sich jetzt wieder ausgedacht haben, da als sie bei diesen ganzen Robotern waren in dieser Exclusion Zone, was die Roboter sich dann wieder gebaut haben, wenn sie quasi so frei sein durften, was sie sein wollten. Also da waren so viele Sachen im Hintergrund, so viele Kleinigkeiten, so viel schöne Sachen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber auch im Kontrast dazu dieses moderne Verwaltungsgebäude oder was auch immer von
Center,
ja. Von dieser komischen Firma. Auch irgendwie passend konträr und so. Also fand ich sehr lustig. und sehr gut, nicht lustig, gut.
Ja, irgendwie der diese gesellschaftliche Komponente, die der Film so behauptet, die dafür interessiert er sich eigentlich nicht wirklich, das ist irgendwie auch lustig. Also irgendwie ist es ja auch so angelegt, wir kriegen das so ein bisschen zu sehen mit ihrem Stiefvater oder
Pflegevater, ja.
Pflegevater, genau, nicht Stiefvater, genau, Pflegevater, du hast recht. Dass die alle immer nur diese Brille aufhaben und im Grunde am echten Leben nicht mehr teilnehmen. Aber das sehen wir halt auch nur an dieser einen Person. Da gibt's noch mal so einen Typ auf der Straße, vielleicht okay, zwei Personen. Aber ja,
da fand ich's halt irgendwie so eine, also der Typ auf der Straße, der so ultra abhängig wirkt, da war das für mich, wirkt das wie eine Drogensucht und nicht was, was eigentlich jeder tut. Und das ist ja vermeintlich, was sie einem zeigen wollten. Das ist eben nicht nur irgendwie, ja, es gibt ein paar Abhängige, die gar nicht mehr ohne können, sondern eigentlich ist es eher wie bei Wally, wo alle da nur noch in ihren Sesseln sitzen und in der virtuellen Realität unterwegs sind.
Ja, es gibt dann auch noch mal so zwei, die auf einer Veranda sitzen, denen irgendwie Spucke aus dem Mundwinkel läuft.
Ja, stimmt.
Aber also das wird immer mal so gezeigt, aber gleichzeitig siehst du dann auch irgendwie, dass in der Schule die Kinder damit lernen und das scheint ja irgendwie gut zu funktionieren. Also es wird jetzt, fand ich, nicht nur so, also es wird so gezeigt, dass das irgendwie alle machen, aber so eine richtige Fühlung dafür, dass das jetzt all evil ist und dass die Welt unbedingt davon befreit werden muss. Auch das Fernsehinterview mit der Stanley Tucci-Figur, da verehren die den ja durchaus. Da wird er jetzt nicht hingestellt wie sie sind der diese fürchterliche Sache über die Menschheit gebracht hat, sondern so da darf er da ganz stolz davon erzählen, wie er damals das iPhone erfunden hat, so ungefähr.
Ja, natürlich.
Also irgendwie ist es auch nichts anderes als das Smartphone. Klar, es gibt so Leute, die hängen den ganzen Tag da dran und das ist ganz fürchterlich, aber wir würden jetzt nicht sagen, wir müssen eine große Party machen, wenn jetzt einer kommt und die Smartphone-Zentrale der Welt zerstört und dann fallen alle Smartphones nutzlos zu Boden und dann ist die Welt ein besserer Ort. Weiß ich jetzt nicht, ob ich da mitgehen würde.
Nicht ganz, ne.
Ja. Von daher, da ist der Film auch so ein bisschen, okay, ja, wir sind eine lustiges Komödie mit witzigen Robotern und Chris Pratt mit schlechter Frisur. Und so richtig zu Ende denken wir unsere Prämisse auch nicht oder wollen das auch gar nicht.
Ja.
Aber ja, nichtsdestotrotz spaßig im Endeffekt schon.
Ja, nee.
Der Typ, der den Doktor spielt, Ke-Hui Kwan, ich hoffe, das ist wahrscheinlich nicht annähernd richtig ausgesprochen. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich kenne den. Jetzt habe ich das gerade nachgeguckt. Der war einer von den kleinen Kindern in The Goonies. Daher kann das nicht kommen, dass ich ihn kenne, weil ich meine, da liegen wie viele Jahre dazwischen?
Ja, mindestens.
Reichlich. Aber Everything Everywhere All at Once, da war er drin und da wäre ich niemals jetzt drauf gekommen.
Nee.
Aber ich hatte die ganze Zeit so das Gefühl, dass ich den ganz dringend irgendwo herkennen muss. Und ja, das war das dann wohl. Und sie haben einen T2-Bus in dem Film kaputt gemacht, das kann ich nicht gut finden. Gut, der hatte schon keine Räder mehr.
Der war nicht mehr ganz fit.
Aber sie sind dann trotzdem mit ihm irgendwie gefahren. Also der hatte keine Räder, aber sie waren mit ihm unterwegs, was ich irgendwie lustig fand. Und dann geht er irgendwie kaputt. Und das war traurig. Man darf keine T2-Busse kaputt machen. Das ist nicht in Ordnung.
Ja.
So, genau. Wie fanden wir das jetzt in Punkten? Oder möchtest du noch irgendwas betrachten?
Nee, ich glaube, ich bin...
Du bist fertig betrachtet?
Bin fertig betrachtet. Also diese Ideen mit diesen Robotern, die dann ja entweder bestimmte Funktionen hatten oder bestimmtes Aussehen. Diese Roboter.
Wozu braucht der US Postal Service das denn? Das ist for Dobermans.
Ja, aber auch dieser Roboter in einem Roboter in einem Roboter von der Einleitung fand ich auch super lustig. Also das ist, glaube ich, das, was mich am meisten in dem Film begeistert hat, diese kleinen Ideen, die sie da mit drin hatten.
Mhm.
Und dazu ein Film, wie ich ihn sowieso gerne schaue. Ich war sehr angetan. Ich gebe da 8 Punkte für. Das hat mir wirklich viel Spaß gemacht.
Okay, dann bleibe ich diesmal unter dir. Ich gebe 7. Aber ja, ich bin im Grunde nah dran. Ich hatte Spaß. Die Roboter, Ja, dadurch, dass sie nicht aus unserer Welt sind, aber behaupten, aus unserer Welt zu sein und dann aber so ganz absurde, also dieser Haarschneideroboter, der irgendwie rumfährt und süchtig nach Haaren ist und so. Also ich hätte mir da noch ganz viel mehr gewünscht. So offensichtlich sind die ja froh, dass sie sich von den Menschen losgesagt haben, aber das Erste, was passiert, nachdem das behauptet wird, ist dieser Haarroboter fährt rein und ist offensichtlich total süchtig und auf der Suche nach Haaren. Also eigentlich ja gar nicht losgesagt von den Menschen, sondern ist ja total angewiesen auf die Menschen, weil er scheint nur glücklich zu sein, wenn er seiner Serverrolle nachkommen kann und dienlich sein kann im Sinne von Haare schneiden.
Naja, aber die sind halt auch so gemacht und gebaut. Also ich finde es schon irgendwie logisch.
Ja, genau, aber da hätte man noch so viel quasi Tiefgang reinbringen können in den Film und da interessiert sich der Film überhaupt nicht dafür. Dass dieses Hin und Her zwischen den Robotern, so eigentlich sind wir dafür gemacht, nett zu den Menschen zu sein, aber irgendwie sind wir das jetzt nicht mehr, aber eigentlich wollen wir das und also da hätte so viel drin sein können, aber das musste dann ja weitergehen und wir mussten halt Baseballs an Köpfe von anderen Robotern schmeißen, die Zombies sein sollten und ach, alles irgendwie anstrengend. Aber nichtsdestotrotz, für das, was er sich entschieden hat, was er gezeigt hat, nämlich lustige Action und schlechte sitzende Haarfrisuren und böse Stanley Tucci's und Giancarlo Espositos, das hat er gemacht und das hat er gut gemacht. 7 Punkte. Und ein Zitat möchte ich noch anbringen. I won't die to Marky Mark and the Funky Bunch.
Das wichtige, stimmt, das wollte ich,
Sache,
das
die man wollte sich ich, vornehmen muss.
Wollte ich eigentlich noch in der Anmoderation, ich habe es dann wieder vergessen. Ich habe vorhin die ganze Zeit überlegt, so, du wolltest dir irgendwas, hab's natürlich nett aufgeschrieben beim Gucken, irgendwie vergesse ich das immer. Aber da hätte ich dich als den vorstellen können, der zu Marky Mark heute Abend tanzt.
Und nichts dazu sterben will. Ja. Ja, Musik war überhaupt ganz, ganz cool. Am Schluss, in einer der Schlussszenen, so eine Klavierversion von, was war es, Wonderwall, glaube ich. Es hatte ganz viel und I Will Survive zwischendrin, so einer Kampfszene. Sie hatten ganz viele lustige Musikauswahl aus den 80ern und 90ern, die ganz cool war.
Mhm.
Mein Handy dreht hier gerade durch.
Was ist los?
Mein Smart Home schickt mir Nachrichten ohne Ende, weil der Trockner immer startet und sich dann wieder schlafen legt, weil der
in seinen finalen Zügen ist.
Nee, der macht, der ist vorprogrammiert für später und dann macht er immer einmal kurz so sich an und lüftet einmal durch, damit die Sachen nicht, weiß ich nicht, was Schlimmes passiert, wenn er das nicht macht, nicht muffig werden, genau, und dann legt er sich wieder schlafen und dann sagt Smart Home immer, er hat angefangen, oh, er ist fertig. Und dann
also sei froh, dass du nur eine Nachricht kriegst. Bei mir, wenn die Waschmaschine fertig ist, ändert sich das Licht hier im Studio.
Ach so, ja, nee, das passiert hier nicht.
Und zwar in so ein, wenn man Trockner ist, ich glaube so ein lila-blau-Wechsel und so ein durchlaufendes Element.
Ja, der Trockner wartet auf günstigen Nachtstrom. Und dann legt er los. Ja.
Das ist ja auch sinnvoll.
Ja, total.
Ja.
So,
während mein Gefrierschrank jetzt auf günstigen Nachtstrom wartet, lass uns doch, genau.
Ja, genau, dein Gefrierschrank, der hat keine Wahl, der muss durchackern.
Der muss durchackern, genau. Ich gehe jetzt mal schnell den günstigen Nachtstrom. Nein, ich bin gleich wieder da.
Genau, hol mal, was du holen musst. Ich packe hier in der Zeit mal einen kleinen Thermobecher, den ich hier vorbereitet habe. Und da ist ein Glas mit Eiswürfeln drin. So, den armen Überzähligen tun wir mal zurück. Und dann fange ich mal mit Mixen an. Während wir darauf warten, dass der Stefan zurückkehrt. Mixen. Da hätte ich vielleicht einen Jigger mitbringen sollen. Da fängt es schon an. Das wird also Free Pouring. Ich beginne mal mit einer Flasche Gin. Und gebe davon mal vielleicht so 3 cl in dieses Eis. Free gepurte 3 cl. Das waren erst 2, würde ich behaupten. So.
So, da bin ich wieder. Jetzt habe ich natürlich gar nicht mitgekriegt, was du...
Ich habe einen Eiswürfel anmoderiert. Ich habe Gin in ein Glas gemacht und ich habe keinen Jigger. So, jetzt mache ich Punte Mes dazu, also roten italienischen Wermut. versuchen wir mal auch 3CL zu treffen. Denn das hier wird natürlich ein Negroni. Warum wird das ein Negroni? Weil Stanley Tucci. War das zu Pandemiezeiten? Ich weiß es nicht. Er ist jedenfalls damit eine kleine Internet-Sensation geworden, dass er halt einfach zu Hause Negronis macht und das auf Instagram streamt. Und das dann wiederum, ich glaube, Stephen Colbert war es, bei seinem nächsten Stanley Tucci-Interview aufgegriffen hat und dann mit ihm Negronis in der Sendung machen wollte und so. Also, wenn ich Stanley Tucci sehe, dann denke ich Negroni und deshalb trinke ich jetzt Negroni.
Siehst du mal,
bei dir.
Du folgst immer so Promis auf Instagram. Ich folge da ja nur dir und dem Sneakpot.
Es wurde einfach weitergeschert von ganz vielen Leuten. Das konnte man nicht verpassen.
Du weißt ja, wie das so ist mit diesem
Social Media und dir, weiß ich ja.
Ja, deswegen telefoniere ich einmal die Woche mit dir, da kannst du mir sowas alles erzählen. Das ist doch super
praktisch. Also ich gucke jetzt mal Stanley Tucci Negroni. Ja, hast du sofort Millionen
Treffer.
How to make a Negroni according to Stanley Tucci. In der Food and Wine ist da ein Artikel drin.
Ach, guck mal.
Ja, und da ist sofort das Instagram-Video. Also,
ja.
Können wir verlinken.
Sehr gut.
Aus dem Kopf gar nicht mehr, ob ich mit seiner Zubereitung eines Negronis überhaupt einverstanden bin. Wahrscheinlich macht er irgendwelchen Schnissel, den ich vergessen habe und total ablehnen würde. Aber ich habe das positiv in... genau, seine Frau hat es gefilmt. Und er steht da in seiner Küche und macht Negroni. Also what could possibly go wrong?
Das ist super. Da hätten wir in Pandemiezeiten auch mit berühmt werden können, indem wir uns einfach jeden Abend irgendeinen Drink machen und den auf Instagram posten. Naja, gut. So sind wir nicht berühmt geworden.
Was gibt's bei dir?
Bei mir?
Wir machen jeden Dienstag einen Cocktail und senden das ins Internet. Das hat noch nie einen interessiert. Außer unsere lieben Hörer und Hörerinnen.
Die genau. Natürlich schon. Ja.
Hoffe ich. Denke glaube ich.
Du meinst, könnte auch sein, dass es einfach...
Dass sie immer die Kapitelmarke skippen und wir es nie erfahren.
Genau. Ja, dann ist das so. Das heißt, wir müssen mal wieder Hörerinnen einladen zum Mitsprechen hier und dann erfahren wir so Sachen vielleicht. Ja, ich habe mir mal spontan, weil ich es lange nicht mehr gemacht habe, ich glaube mindestens 4 Wochen nicht, einen Drink eingefroren, was halt einfach... Ich weiß nicht, wieso ich... schaff's immer wieder. Mir vor der Sendung mache ich mir einen Drink, dann so, machst du jetzt schon Eiswürfel rein oder stellst den einfach daneben und nee, machst du Eiswürfel rein, stellst in den Gefrierschrank und dann holst du den schön kalt raus. Gehst hin, holst das Ding raus, durchgefroren. Cool. Also habe ich jetzt hier einen gefrorenen oder slushy Old Fashioned stehen, den ich mit Rum zubereitet habe. Also ein Rum Old Fashioned. Ich habe aber keinen Zusammenhang zum Mittleren Westen in Amerika gefunden.
Die haben auch nicht wirklich prominent getrunken in diesem Film. Deshalb, ich habe auch keine andere Assoziation irgendwie rausholen können.
Nee, er ist einmal so. Da diese Twinkies mit Bohnen oder sowas.
Mit Bohnen. Da habe ich eigentlich an Woody Harrelson gedacht, weil, Zombieland die ganze Zeit Twinkies aus den Supermärkten holen. Und ich meine, Woody Harrelson war ja nicht weit als Mr. Peanut, stand ja quasi irgendwie wahrscheinlich, war jetzt nicht in dieser Szene, aber stand eigentlich 10 Meter entfernt irgendwo draußen im Flur. Mhm. Aber darauf referenzierte das scheinbar nicht. Er hat einfach nur Twinkies mit Bohnen gegessen, also völlig absurde Kombination.
Aber ist der stark.
Boah. Habe ich jetzt nicht zugehört? Hast du schon gesagt, was das ist?
Ein Rum Old Fashioned.
Ach, ein Rum Old Fashioned. Okay.
Ja, Sea Wine Rum, glaube ich, ist das. So ein Blended irgendwas und ein Schuss Jamaika noch dazu. Und kracht, ja, ist gut. Ist ein hochprozentiger. Also das Ganze.
Irgendwelche besonderen Bitters, oder?
Peugeot, weil ich meine Aromatic, also meine Angostura noch in der Garage stehen habe und sie immer noch nicht rausgeholt habe. Ich wollte am Wochenende eigentlich die Garage ausräumen. Naja, habe ich dann nicht gemacht.
Ja, ich wollte den Kirschbaum schneiden, habe ich auch nicht gemacht. Ach, naja.
So ist es. Jetzt blüht er.
Nee, noch nicht. Nee, er steht da im Schatten, das dauert noch ein bisschen.
Ach so. Bei uns blüht er jetzt irgendwie in der letzten Woche. Die Forsythien sind gerade durchgegangen, jetzt die Magnolie nebenan, beim Nachbarn die Kirsche, der hat so eine hier wie heißen denn die, die nicht Kirschenfrüchte am Schluss liefern, die man essen kann, sondern einfach Zierkirsche oder was?
Irgend sowas, ja.
Ja, blüht fantastisch. Und in Hofheim gibt's ja quasi im Stadtzentrum, haben die irgendeine Connection zu Japan, ich weiß aber leider nicht warum. Und da haben die auch ganz viele Kirschbäume angepflanzt und das sieht so geil aus, wenn du jetzt da unten durch die Stadt läufst und die ganze Stadt ist halt einfach in Pink. Also so geil. Da stehen bestimmt 25 von den Bäumen auf einem mittleren Platz oder eher einen kleinen Platz. Und ja, das sieht so cool aus.
Ist voll, die Japaner sind ja da vollkommen besessen von. Und es ist halt auch wirklich schön, weil es ist ja nicht nur pink, es ist ja so weiß-pink, was irgendwie so eine ganz tolle Farbe, ja, Kombination.
Genau, es ist nicht, ist eher rosa oder so, ja.
Ja, genau. Ja, es ist wirklich, es Kirschblüte ist toll. Bei uns, die Bäume stehen so ein bisschen im Schatten größerer Bäume, weil wir so am Waldrand sind.
Mhm.
Und, auch von zwei Seiten von Wald umgeben. Das heißt, es gibt keine Morgensonne. Jetzt im Moment steht die Sonne dafür einfach noch nicht hoch genug. Es gibt dann so ein bisschen Mittagssonne und dann auch keine Abendsonne mehr, weil da dann Häuser im Weg sind. Das heißt also, eigentlich ist es ein ziemlich schattiger Garten. Das wird sich natürlich im Hochsommer, wenn die Sonne dann steiler kommt, wird sich das ändern. Aber jetzt so im Frühjahr ist es noch vergleichsweise viel Schatten. Und die Magnolie im Nachbargarten hat noch keine Blüten und der Kirschbaum hat auch nur Knospen, keine Blüten im Moment. Die Forsythien kommen jetzt langsam, die sind jetzt da. Aber wir haben das festgestellt, wenn ich meine Tochter vom Hort abhole, der ist in der Hanglage und die Hanglage ist ein Hang nach, wie benennt man einen Hang, nach welcher Himmelsrichtung, wo es hochgeht oder wo es runtergeht? Oder wo er hinguckt?
Wo er hinguckt.
Also wo er hinguckt. Okay.
Südhang ist halt, wo die Sonne von Süden drauf guckt.
Genau, dann ist es ein Südhang. Und die, zum Beispiel die Forsythien dort, die da irgendwie so am Eingang von dem, ja, also da, wo man das Auto parkt, ja, das ist nicht, die da wachsen, die haben schon eine Woche vorher oder so geblüht, da waren unsere noch alles nur, also alles zu. Und es ist derselbe Stadtteil, es ist einfach nur, weiß nicht, 600 Meter weiter oder so, oder 1000.
Ja gut, aber wenn das im Schatten liegt, dann ist es. Wir haben ja zwei Forsythien, eine, die kriegt volle Sonne die ganze Zeit ab und eine, die steht so neben dem Haus und die ist auch immer eine Woche oder zwei später, die einfach nur mal kurz morgens von der Sonne geküsst wird.
Genau, ja, so ist das da auch. Ja, insofern, also der Kirschbaum wird jetzt kommen, aber noch, vielleicht, gut, ich war jetzt heute und gestern nicht da. Vielleicht ist er jetzt schon in voller Blüte und ich weiß es nicht. Muss man wieder hingehen.
Ja.
Gut.
So, schnell noch ein BeReal gemacht.
Oh, sehr gute Idee.
Ja, ich habe dich verlinkt. Kein Problem.
Also mal mein Handy finden. Ja. Schwarzes Ding hier im Dunkeln suchen, gar nicht so einfach.
Ja, dann solltest du dir schönes Licht anmachen. Ich habe hier extra das schöne lilafarbene Podcast-Licht angemacht.
So.
Ja.
Das lilafarbene Podcast-Licht, okay.
Ja, das muss ich auch irgendwann nochmal ändern, dass der weiß, wenn Ultraschall aufgeht, dass er irgendwie so ein Studiolicht mir anmacht und beim Fernsehen irgendein anderes Studiolicht und so. Ich hab's bei Red Zone, beim Football, da wird die Fernsehwand sozusagen rot, damit ich dann weiß, dass ich jetzt Football gucke. Also.
Damit ich weiß, dass ich Football gucke.
Naja, du weißt, was ich meine.
Ja, ja.
Spielerei. Ich habe noch eine Serie geschaut, die mir irgendwie von Netflix ziemlich penetrant ins Gesicht gehalten wurde und ich bin dann schwach geworden, weil hier Verschwörungsthriller und so, da werde ich ja leicht schwach.
Mhm.
Und zwar geht es um Departure, wo ist Flug 716? Ich weiß jetzt nicht, ob das der deutsche Titel ist oder ist eine kanadisch-britische Serie. Aber wer
ist denn Flug 716? Kennt man den? Ist das irgendwie real basiert oder ist das fiktiv?
Das komplette Ding ist fiktiv.
Okay.
Also da ist halt einfach ganz viel ausgedacht. Es geht um einen Flug von New York nach London, der irgendwann vom Radar verschwindet und irgendwie nicht mehr richtig, also nicht antwortet und dann ist er weg. Und dann gibt's halt die Luftfahrtforschungs, Behörde, keine Ahnung, die genau solche.
Die FAA.
Ja, nee, es spielt ja in London, was ist.
Ach so. Ah, da heißt
es wird anders. Es wird von Greenpoint Productions produziert.
Da hätte ich, das ist ja wieder Durst.
Wär mein Drink für heute Abend ein ganz anderer geworden. Hätte ich das gewusst. Hm. Jedenfalls, boah, der ist zu stark. Das weiß nicht, ob ich den trinke heute Abend. Oder ich warte noch auf Schmelzwasser.
Die Civil Aviation Authority heißt die scheinbar in.
Ja, TSIB, TB, ist ja egal.
CAA. Civil Aviation Authority sagt zumindest.
Ja, aber in dieser Serie.
Ja, okay.
Sie ist TSIB-Ermittlerin. So.
Okay. Vielleicht ist das irgendwas Besonderes.
Ja, keine Ahnung. Jedenfalls gibt's ja dieses Team und sie hat auch irgendeine Vergangenheit. Das löst sich dann, deswegen bin ich jetzt so ein bisschen oder einen schweren Schicksalsschlag. Wird auch später erklärt, was passiert ist und so, aber passt halt gut in die Story. Und wird von ihrem Chef zurückgeholt, um diesen Fall aufzuklären. Und sie finden dann eine Überlebende im Meer, an der Stelle, wo die Maschine vielleicht sein könnte. Und müssen dann halt gucken, ob sie die Maschine finden, ob sie an die Blackbox irgendwie drankommen. Und müssen halt dabei auch mit Menschen interagieren, die nicht nur das Beste wollen. Also irgendwelche Kriminellen, wo klar ist, der macht irgendwelches kriminelles Zeug, aber der hat halt leider auch ein U-Boot da in der Gegend oder irgendwie der verlegt Unterseekabel und hat deswegen so ein U-Boot, was da auch dahin fahren könnte und vielleicht sowas holen könnte und genau. Und es dreht sich dann so, ich will jetzt nicht zu viel sagen, also jedenfalls gibt's dann so die richtig schöne Verschwörung, dass am Schluss wieder oder zwischendrin an vielen Situationen einfach nicht klar ist, wer ist jetzt noch auf welcher Seite und wo sind eigentlich die Guten in Anführungsstrichen, wem kann man noch vertrauen, wer gehört dazu, wer gehört zur Verschwörung und das ist echt sehr, sehr spannend gelöst. Also es war richtig, ist eine Kurz- oder Miniserie mit 6 Folgen, die man auch sehr zügig, also jedenfalls ging es mir so, die ich sehr zügig durchgeschaut habe und viel Spaß dabei hatte. Also jetzt habe ich gerade mit der zweiten Staffel angefangen, was halt einfach Departure, wo ist Flug irgendwas? In der zweiten Staffel geht es um einen Zug.
Das ist blöd.
Und zwar um einen Hochgeschwindigkeitszug in Amerika.
Und wait
genau.
A minute.
Genau. Ja, und also auch dieser Hochgeschwindigkeitszug, der ist halt, weiß ich nicht, so lang wie bei uns eine S-Bahn ist oder so. Das ist absurd. Das ist so viel falsch bei diesem Zug, der ist so schrecklich. Aber da bin ich jetzt noch nicht weit.
Wenn man als Zug in eine Serie gerät, wo es um einen Flug geht und man als Zug irgendwie nicht mal im Titel stattfindet, obwohl man irgendwie voll wichtig sein soll, dann gibt man sich halt nicht so viel Mühe bei der Darstellung.
In der dritten Staffel habe ich gesehen, geht es um eine Fähre. Also
meine Hochgeschwindigkeitsfähre.
Nein.
In einer Wüste.
Keine Ahnung. Also ja, es heißt ja dann nur Departure. Also ich glaube, das Deutsche ist halt der unglückliche Titel.
Ich habe jetzt TSIB gegoogelt und es gibt alles mögliche, Technical Services Information, aber es gibt auch ein Transport Safety Investigation Bureau. Das klingt ja im Grunde genau so, allerdings gehört das zur Regierung oder zum Government von Singapur, also das ist auch irgendwie falsch. Ja, egal. Aber das wurde gegründet, weil irgendwie Flugzeugcrash und so und sie mussten was ermitteln.
Ja. Genau. Also da hat man schon eine spannende Serie. Zwischendrin sieht sie schon hart nach Fernsehen aus. Also
gerade bei ich habe so ein paar Bilder der IMDb. Das war auch so ein Gedanke, den ich hatte. So, du bist ein Fernsehserien-Dings.
Ja, bei diesem Zug, wenn dann der Zug brennt und in Wirklichkeit, du guckst dann genau hin, so, ja, hier sind irgendwie 3 gelegte Nester, die wahrscheinlich unten mit Gas versorgt sind. Die brennen. Und dann gibt's hier da hinten noch eine Nebelmaschine. Ach Leute, also das ist halt schon so sehr Fernseh, und sie haben auch irgendeinen so einen Effekt, dass sie immer durch so
Michael Knight hat angerufen, er will seine Action-Szenen zurück.
Bitte wer?
Michael Knight.
Ja, nee.
Sein Auto.
Nein, so schlimm nicht. Nee, sie haben so Szenen, dass sie durch so geschliffenes Glas gefühlt filmen. Und dass dann halt so die Bilder doppelt sind und aber auch eingefärbt sind in so Regenbogenfarben oder so
ein
Kram.
Oh. Das ist aber auch 80er.
Ja, das ist schon hart Fernsehen, aber also wie gesagt, wer Bock hat, lockere, durchaus spannende Verschwörungsthriller-Serie zu gucken, kann man gut schauen. Auch für gerade, wenn man Bock hat, dieses amerikanisch-britisch-Mix-Sprachengedöns zu haben, machen sie auch sehr gut. Also das ist sehr gut gelöst. Sie ist dann, glaube ich, in der zweiten Spielzeit in Amerika. Das heißt, da gibt's dann mehr Amerikaner und sie halt mit ihrem britischen Englisch dazwischen. Und sehr gut.
Okay.
Ja.
Gut, Departure. Nochmal, wo klickt man das?
Auf Netflix. Ist im Moment irgendwie top irgendwas in den Serien und so. Ja.
Alright.
Meine Gattin hat mir gerade das Menü vom Abendessen geschickt. Die ist auf Geschäftsreise in Paris.
Oh nein.
Ja.
Das ist ja gemein.
Das ist sehr gemein, ja. Wow.
Gibt's? Komm, sag an.
Hä?
Was gibt's bei ihr? Sag an.
Hier Carpaccio von irgendwas.
Ja,
das ist Foie gras. Das ist, glaube ich,
das brauche ich nicht. Das müssen die Franzosen immer jedem geben.
Ja. Dann eine Champignon-Creme. Irgendwas mit Tandoori noch.
Aha.
Ja.
Ach, du musst jetzt Freestyle übersetzen.
Ja.
Ja, okay.
Millefeuille, das weiß ich auch nicht, was das ist.
Das weiß aber ich
mit nicht. Rum und Vanille, irgendwas.
Ein Feuer.
Glace au Sauber, Bertillon, Kaffee am Schluss. Es liest sich alles. Entrecot, Sauce Bernaise, Gratin Dauphine. Oh, das muss ich nachher nochmal durch den Übersetzer schicken. Sie hatte vorhin schon ein, zwei Fotos geschickt. Oh, da war ich schon ein bisschen neidisch.
Tja, stattdessen musst du Kinder ins Bett bringen und dann Wohnung aufräumen und dann, wenn du dann müde bist, dann komme ich auch noch und will mit dir Podcast aufnehmen.
Genau so, ja.
Schrecklich.
Der Esstisch und die Küche sieht schon aus, so würde das nie aussehen, wenn die da ist.
Und die Böden mit den Kinderspielsachen erst.
Da möchte ich ja, dass das für die auch durchgehend so ist, dass gerne aufgeräumt wird. Da muss ich dann immer über meinen Schatten springen und denen helfen beim Aufräumen, weil ich bin ja auch nicht der gute Aufräumer, wie, glaube ich, also du mindestens weißt. Und ich hier auch schon mal.
Ich weiß, wie dein WG-Zimmer aussah.
Ja, genau, siehst du?
Ja. Dein Schreibtisch war immer spektakulär. Also diese Dinge, die man so, bis man mal zu der Platte durchgedrungen ist.
Mhm.
Ja.
Sedimente, aber das war lustig.
Sedimente,
wenn
genau,
man die,
ist ein gutes Wort.
Wenn man die abgetragen hat, dann hat man immer so, ach ja, das war das und das, das war ja das.
Deshalb bist du mit einem Geologen befreundet, damit er die Sedimente auf deinem Schreibtisch erforschen konnte.
Ja, jetzt verstehe ich. Sedimentierung auf meinem Schreibtisch.
Ja.
Das ist, mittlerweile habe ich das hier auch ganz gut im Griff. Aber auf der Fensterbank sedimentiert es gerade.
Okay.
Hierhin, aber ich glaube, diese Fensterbank muss ich demnächst für Züchtungen freimachen, wenn ich jetzt hier mal für den Garten ein paar Sachen anziehen will. Wo es ja jetzt dringend Zeit wird, wenn man irgendwie Tomaten haben will und so ein Kram, ziehst du die ja jetzt vor.
Okay.
Also, wenn man das möchte. Ich bin da noch immer am Überlegen, ob ich die einfach dann doch große Pflanzen kaufe und die einfach ins Hochbeet knall oder vorziehe. Und dann brauche ich mal wieder eine Lampe. Und du weißt ja, wie das so ist, wenn man so Themen nerdmäßig angeht.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich habe meine Orchideen, die ich jetzt auch nochmal irgendwie, die jetzt gerade am Verblühen sind. Das heißt, die müssen dann auch nochmal umgetapft werden. Und ja, es sind noch zwei von meiner Mutter, die mein Vater nicht geschafft hat, kaputt zu kriegen.
Okay. Und er hat sich alle Mühe gegeben.
Ja, Ignoranz halt.
Ja.
Ja, Sehr gut. Nee, aber die habe ich jetzt gerettet und die haben echt nochmal, also die waren eigentlich so, naja, die kannst du auch in den Müll schmeißen.
Mit welchem Satz hast du die gerettet? Vater, gib das her.
So, ich glaube, die beiden kriege ich nochmal zum Leben. Ich nehme die mal mit. Und die haben echt nochmal so krass geblüht, die beiden. Die werde ich jetzt nochmal umtopfen, weil die halt einen riesigen Berg, die bestehen halt nur noch aus Wurzeln. Also da ist halt nichts mehr an Erde, also diese Orchideenerde drin. Mhm. Die müssen jetzt erstmal in einen großen Topf und aber solange sie noch blühen, will ich die halt auch nicht umtopfen, weil dann schmeißen sie sofort alles von sich. Weil
ja, die halt musst du nur schief angucken, dann machen sie das.
Naja, ich finde euch, also euch dienen, das ist halt schon leicht. Ich bin im Moment Pfennigbäume am Züchten. Weißt du, was sind das?
Pfennigbäume.
Die haben so dicke Blätter, und ich glaube, die heißen Pfennigbäume. Das sind so kleine.
Ah, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich kenne die wahrscheinlich irgendwie unter dem anderen Namen, aber ich komme gerade nicht drauf. Geldbaum.
Oder Geldbaum, ja.
Ja.
Chinesischer Geldbaum, wie auch immer. Da hat mir eine Freundin so einen weitergegeben, mitgebracht, der aus einem 30, 40 Zentimeter langen Stiel bestand. Nur. Also war nur okay. Ein ganz langer und den habe ich dann in Teile geschnitten. Mittlerweile habe ich 4 Töpfe, wo jeweils ein richtig schön blühender ist und ein Wasserglas, wo schon wieder der nächste Topf, also das nächste für den Topf nachgezogen wird. Und da züchte ich jetzt einfach, also schneide die immer wieder zurück, dass sie so buschig werden. Ich finde es bei diesen dicken, mit den dicken Blättern von buschig zu sprechen, ist irgendwie falsch, aber ja, er wird dann doch irgendwie so buschmäßig. Und ja, mal gucken, wie viel ich dann am Schluss daraus habe. Und die sehen, ich finde, die machen halt so ein schönes, angenehmes Grün auf Fensterbrett. Aha. Und ja, wenn ich keinen Bock mehr habe drauf, dann kann man die ja weitergeben, wenn man die mal so schön gezüchtet hat. Ja. Boah, wenn man die kaufen will, die kostet 20 Euro, wenn die okay. So ein bisschen größer sind. Naja, aber darüber wollten wir gar nicht reden.
Nee, ich war im Garten eher gerade so am Ausrotten von Sachen. Also irgendwie so eine komische Stechpalmenart, was weiß ich, wie die genau heißt. Also kennst du diese?
Die mit den geilen gelben Blüten. Finde ich mega gut.
Weiß nicht, wie die blühen. Dazu habe ich es nicht kommen lassen. Mhm. Nee, das sind so, also so grüne Blätter mit so einem roten Rand und dann haben die am Rand diese Piekser.
Die blühen ganz toll gelb und haben blaue Früchte.
Okay. Will ich nicht haben, weil die stechen halt und die sind in der Hecke drin, an der ich dauernd vorbeilaufen muss und wo ich immer so mit dem Arm lang schleife. Kann ich nicht brauchen. Und vor allen Dingen die Hecke ist eigentlich eine völlig andere Pflanze, wo ich auch noch nicht so genau weiß. Also in dem Garten, wir haben ja alles mögliche übernommen und diese Hecke ist irgendwas, aber es hat keine Stechblätter und auch keine Dornen sonst. Aber es blüht noch nicht und es hat im Moment, es ist auch noch. Also es bildet gerade Knospen, aber es ist noch sehr holzig im Moment. Aha. Und dazwischen ist überall diese Stechpalme und wuchert da so rein. Und also nicht überall, sondern so an 4, 5 Stellen. Und frisst quasi der anderen Heckenpflanze so ein bisschen, nimmt ihr so ein bisschen die Show.
Ich glaube, das ist auch eine invasive Art.
Ja, die wuchert auch vom Nachbarn rüber. Der scheint das zu wollen, weil der hat da so, das sieht so aus, als ob es so gedacht ist.
Dann habt ihr vielleicht doch was anderes. Ich hab ne.
Und unten drin sitzt noch der Efeu, die Sau. Und deshalb habe ich Stechpalme und
der ist ja sowieso evil.
Ja, genau. Deshalb habe ich jetzt angefangen, das zu roden, so gut ich kann.
Bei uns gibt's ja, wenn's ums Vernichten von Pflanzen gibt, zitieren wir immer den Verkäufer vom Haus. Eine kleine Spritze und es ist alles weg.
Ne. Also echt? Hat er das so gesagt?
Der hat Glyphosat im Keller. Also jetzt wir.
Okay.
Und der spritzt da halt einmal rein und dann ist es. Also wir haben es noch nicht ausprobiert, aber das im nächsten Jahr ist es weg.
Auch mit Efeu?
Ja, ist halt die Frage, wie sehr sich das durch die Pflanzen durchpropagiert, aber.
Ja, wollte gerade sagen, weil ich meine, Efeu hat ja, was weiß ich, wie viele Millionen Wurzeln. Kann ich fast nicht glauben. Dass es so effizient ist, aber okay. Nee, meine Idee ist mehr so ausgraben und wegreißen und so weiter.
Muss ja halt nur lange noch auf den Sack gehen.
Ja, genau. Efeu ist halt sehr zäh. Stechpalme dagegen, ja gut.
Ja, vor allen Dingen, wenn der Nachbar es dann stehen lässt.
Ja, klar, aber gut, damit musst du ja immer umgehen irgendwie, dass dein Nachbar...
Ich meine die Mahonie, meine ich.
Ja, ich glaube, die, so ähnlich ist das auch.
Ja.
Christoph hat das auch Mahonie genannt.
Verwechslungsgefahr besteht mit der europäischen Stechpalme. Und die Mahonie hat gelbe Blüten und blaue Früchte. Und die Stechpalme hat rosa bis weiß und rote Früchte.
Ja, dann ist es eine Stechpalme, weil ich glaube, es sind rote Früchte. Dann habe ich eher ich habe eher europäische Stechpalme. Egal, ich will das beides da nicht haben, weil es piekst mich und ich möchte nicht gepiekst werden. Und außerdem...
Im Garten nicht hin und wieder mal ein bisschen gepiekst wird oder mal so einen Arm aufgerissen.
Ja, dafür habe ich Brombeere. Die ist dafür zuständig.
Ach, Brombeere, das ist auch noch sowas.
Himbeere habe ich auch. Die kann das auch machen.
Bitte, was für ein Ding?
Himbeere.
Echt, die stechen?
Ja, ich glaube schon. Okay. Bisschen. Nicht so krass wie Brombeere, glaube ich.
Ja. Ich habe jetzt neulich die Rosen geschnitten und hab's dann das irgendwie zur Seite gelegt und hab dann am nächsten Tag irgendwie das ganze Geschnittene wegräumen wollen und hatte keine Handschuhe an und lang halt so in diesen Rosenast rein. Ah, was ist das denn? Ach ja, du wolltest im Garten immer die Lederhandschuhe anziehen.
Mich hat die Brombeere durch den Handschuh durch. Also war kein Lederhandschuh, war so ein normaler Gartenhandschuh, der aber auf der Innenseite mit so einem schwarzen Teergummi-Zeugs beschichtet ist, dass du schon auch nochmal irgendwie in was leicht Pieksiges reingreifen kannst. Aber es fand sich dann immer irgendwas Pieksiges, was mächtig genug war, um da durchzupieksen. Und nicht nur einmal. Also es ist mir jetzt in den letzten Tagen mindestens 5-mal passiert, dass ich irgendwas in der Handfläche stecken hatte. Aber gut, so ist das. Ja, mei. Ich habe jetzt das Schreddern wieder aufgegeben. Ich hatte so einen riesigen Berg von Zeug, was meine Frau abgeschnitten hat, wo irgendwie die Idee war, wir schreddern das alles, wir stecken das alles in den Schredder und kompostieren es danach.
Ja, geil.
Ja, total geil, aber es war halt teilweise so kleinteilig. So.
Dann fliegt's hier wieder raus. Kommt's hier entgegen, oder?
Du musst es dann halt immer irgendwie so zusammendrücken mit den Händen, dass du es überhaupt durch dieses kleine Loch da reingefüttert bekommst. Dann macht dieses Teil halt einen infernalischen Lärm. Mhm. Du hast also das Gefühl, sobald du es anschaltest, du gehst allen Nachbarn auf den Keks. Und dann musst du es auch dauernd wieder ausschalten, weil es sonst überhitzt. Also das darfst du immer nur so in so Pulsen laufen lassen, so bis es geschreddert ist und dann wieder ausmachen. Weil wenn du es halt einfach durchlaufen lässt, keine Ahnung, das möchte es laut Anleitung nicht. Und ich wollte es ja jetzt nicht unmittelbar nach dem Kaufen zerstören.
Was ist das für ein Gerät?
Ein Messerhäcksler, glaube ich, heißt es.
Ach so.
Und es ist im Wesentlichen eine Scheibe. Wenn du es auseinanderbaust, ist es eine Scheibe. Und diese Scheibe hat an einer Stelle so eine schlitzförmige Unterbrechung. Und an dieser schlitzförmigen Unterbrechung ist an der einen Seite in Rotationsrichtung ein Messer angebracht.
Also und dann so einen Aufsatz gibt es auch für die Küchenmaschine, oder?
Ja, so in der Art, genau, so kann man sich das vorstellen.
Kannst du Gurken mit Scheiben schneiden oder so.
Genau, so ungefähr. Und dieses Teil rotiert halt, das hat irgendwie 1800 Watt oder so. Das heißt, es wird vermutlich ganz ordentlich schnell drehen. Man sieht es ja nicht, wenn es dann zusammengebaut ist.
Und zum Glück.
Und dann, ja, genau. Und dann ist oben so ein Trichter, der das quasi genau darauf zuführt. Und unten hängt ein Sack dran. Und dann hast du noch so ein Plastikding, wo du oben quasi in das Loch, in diesen Trichter so rein, dass du da so reinstecken kannst, das dann genau so lang ist und so eine dicke Stelle hat, dass du es nicht schaffst, damit bis ins Messer zu kommen. Und das Teil darfst du quasi zum Nachstopfen benutzen, weil du natürlich nicht mit den Händen nachstopfen sollst, aus naheliegenden Gründen. Und ja, dann steckst du da oben Sachen rein und wenn du was reinsteckst, zum Beispiel, was irgendwie Blüten hat oder so vertrocknetes Zeug vom Vorjahr, wo aber noch so Samen oder sowas drin sind und es wird von diesem Messer getroffen, dann explodiert diese Maschine in einen Staubwolke. Sondersgleichen. Sehr spektakulär. Ansonsten bisher, ich hab's noch nicht, also Christoph hatte das Teil, hat ja so ein Teil wohl auch und meinte irgendwie, das neigt, wenn man irgendwie kleinere Sachen oder dichtere gepackte Sachen reinmacht, neigt es zum Verstopfen. Ich hab's noch nicht hingekriegt, es zu verstopfen. Also alles, was ich reingesteckt habe, hat es gnadenlos durchgeschreddert. Aber wenn du dann so einen halben Sack Zeug geschreddert hast und dann den Rest von diesem Sack anguckst und dich fragst, wie lange habe ich jetzt dafür gebraucht und wie viel habe ich noch vor mir, irgendwann habe ich dann einfach gedacht, okay, gut, das habe ich jetzt gemacht. Den Rest fahre ich zum Grünschnitthof. Ich habe keine Lust mehr.
Ja.
Also gut, ich werde nach wie vor vielleicht Dinge schreddern, die sich dafür anbieten.
Ja, oder wenn du halt mal irgendwie drei Handvoll hast, dann kannst du da hinstellen und das machen. Aber wenn man einfach die nächsten 4 Tage, die man im Garten verbringt, entweder grillt oder schreddert, du hast schon recht, dann gehst du halt den Nachbarn auch gehörig auf den Sack mit.
Genau. Also mal irgendwie, wenn ihr, weiß ich nicht, hast was abgeschnitten von einem Baum oder so, hast so ein bisschen so einen Baum zurückgeschnitten, hast irgendwie 6 Handvoll Äste oder so, jagst sie durch den Schredder und schmeißt sie auf den Kompost. Weil ich meine, so auf den Kompost legen, da kannst du ja Jahre darauf warten, dass das kompostiert. Aber wenn du das pulverisierst, mehr oder weniger, dann kompostiert auch so ein Ast recht gut.
Ja, also oder wenn du halt ein Hochbeet oder so machst, da kannst du auch gut unten reinlegen.
Genau, sowas. Ich meine, das kommt ja wirklich da so als Pulver unten raus. Also nicht Pulver.
Ja, nee, aber die großen Äste, so ganz die unterste Schicht.
Ja, klar, aber Hochbeet, jetzt hat man ja nicht jedes Mal, wenn man einen Baum zurückschneidet, zufällig vor, ein Hochbeet anzulegen. Also ist ja auch irgendwie...
Man kann nicht genug Hochbeete haben.
Genau.
Ich habe das erste noch nicht aufgebaut, aber ja.
Ne, wir haben ein Hochbeet auf der Terrasse und ja, das habe ich auch mit Ästen gestartet und zwar damals aus dem alten Garten noch.
Mega gut.
War das, was war das? Das war Zwetschge. Und genau, also wenn du bei dem Zwetschgenbaum die Wasserschosse abschneidest, da hast du reichlich Holz. Genau, damit haben wir das Hochbeet von der Terrasse gestartet. Da sind jetzt auch, das ist jetzt so Anzuchtfläche, hat meine Frau jetzt begonnen, Dinge, die quasi danach in den Garten umziehen sollen, im Hochbeet anzuzüchten.
Ja, ja.
Und genau, läuft ganz gut. Im Moment ist unsere Terrasse so ein bisschen schlecht begehbar wegen meiner Solarmodule. die wurden
so rum oder wie?
Ja, die wurden geliefert und dann habe ich gedacht, naja, ist Februar, niemand braucht diese Terrasse. Ich lege die einfach erstmal da auf den Boden. Dann habe ich die auf den Boden gelegt und habe halt erstmal so mit der Elektronik gespielt und habe alles angeschlossen und dann scheint die Sonne so ein bisschen drauf, halt nicht direkt, weil das irgendwie, die sollen also nicht da auf den Boden liegen
und nach
oben gucken, aber so ein bisschen, komm mal 150 Watt raus oder so. Und dann lagen die da und dann schien irgendwann die Sonne das erste Mal so ein bisschen höher über das Nachbarhaus. Da habe ich gedacht, wenn ich das jetzt das Solarmodul nehme und einfach so an das Hochbeet lehne, dann kriegt es ja richtig Sonne ab, zumindest so für 2 Stunden am Tag. Da habe ich das gemacht und seitdem kommt es halt nicht mal mehr raus auf die Terrasse, als das so lädt. Gut, jetzt haben wir Mitte März, Ende März schon fast.
Jetzt wird's Zeit, oder?
Ja, mittlerweile habe ich die Halter bestellt. Die liegen jetzt auch schon hier. Aber letztes Wochenende, wo ich es eigentlich montieren wollte, war dann erst Christoph zu Besuch mit Family und die restlichen 2 Tage haben wir dann im Garten komplett verbracht.
Sonntagabend ab 21 Uhr oder wann will man dann auch nicht mehr im Dunkeln auf dem Balkon stehen und das.
Und dann runterfallen, während man auf der Außenseite des Geländers versucht, irgendwelche Dinge zu montieren.
Ja, mach das nicht. Aber du kannst halt jetzt ab Sonntag ist Zeitumstellung und dann ist abends auch länger hell. Also dann ist.
Genau, dann komme ich vielleicht mal dazu, das anzubauen. Ja, ich habe mir das jetzt mal für das kommende Wochenende vorgenommen, weil wie das so ist, ja, der frische neue Garten konkurriert natürlich vor allen Dingen um die Wochenendzeit. Und genau da möchte eigentlich auch das Solar-Dings mal montiert werden, weil unter der Woche, ja, ganze Sache arbeiten, abends Kinder irgendwie noch ein bisschen betütteln und ins Bett bringen, so richtig kommst du zu nix, weißt du ja selber. Ja, mal gucken.
Und wir neigen ja dann doch alle drei auch dazu, uns mal schnell intensiv um neue Hobbys zu kümmern.
Ja, ich...
So ein kleiner Garten, da kann man auch mal schon mal 6-8 Stunden YouTube-Videos versenken und dann weiß man zwar alles, aber muss dann doch alles noch schaffen und so.
Ja? Das Lustige ist, meine Frau hat das eigentlich gar nicht so sehr, dieses ich muss alles hyper recherchieren. Ja. Und dann sich da so rein versenken, aber manchmal packt's die dann trotzdem. Und irgendwie hat sie es jetzt erwischt, dass wir haben eine Pumpe im Garten, so eine Schwengelpumpe, die halt irgendwie das Grundwasser anzapft, mit der du halt Wasser da hochjuckeln kannst. Und die pumpt halt nicht. Und dann hat sie genau das, was ich sonst machen würde, getan, und ich fand es sehr faszinierend zu beobachten, dass manchmal, wenn irgendein Thema daherkommt, wo sie es dann packt, dann packt sie es aber auch genauso, wie es mich packen würde, wenn ich ihr irgendwie so ein Smart Home scheiß.
Und dann all in Juggelpumpe.
Genau, und dann Pumpen, Zerlegungsvideos, abends auf dem Sofa geguckt ohne Ende, dann in den Baumarkt gefahren, irgendwelche Ledermanschetten gekauft und Pumpe zerlegt und dann ja, das geil, Ding eingebaut.
Gut.
Und dann komme ich irgendwann wieder in den Garten und dann ist sie da und guckt ganz traurig und ich so, was ist los? Es pumpt nicht. Sich wieder zusammengebaut, aber es hat nicht funktioniert. Und ich glaube, die Ledermanschette hatte irgendwie ein bisschen so subtil den falschen Durchmesser. Und das ist wohl nicht ganz dicht geworden irgendwie. Und das hat nicht ganz so funktioniert, wie es sollte. Jetzt muss auch mal eine neue Manschette her. Und also ich habe dann auch irgendwann mitgeholfen, weil sie dann irgendwie, das Ding ist ja auch sauschwer. Also so Gusseisen.
Ja. Boah, ist garstig.
Und dann habe ich irgendwie mitgeholfen, aber ich habe es auch nicht hinbekommen. Und ja, dann haben wir irgendwann beschlossen, okay, wir werden jetzt mal diesen Durchmesser da nochmal mit dem Messschieber mal in den Garten mitbringen, das nochmal richtig vermessen und gucken, ob das wirklich eigentlich die richtige Manschette gewesen wäre und wir nur zu dumm sind, oder ob es einfach tatsächlich vielleicht der falsche Durchmesser ist, was meine Vermutung ist, weil das eigentlich viel zu locker sitzt. Hm. Sie meinte auch, in den Videos hätten alle Leute gesagt, dieser eine Zusammenbau-Step, der sei super hart, das wäre ganz schwer da drüber zu kriegen, und wir haben es einfach so draufgesteckt und es ging. Also, es kann irgendwie nicht stimmen.
Ja.
Von daher, im Baumarkt gab es nur die eine.
Okay.
Die eine Art Manschette, da haben wir die halt gekauft, die es da gab, weil wir dachten, okay, scheint irgendwie Standardgröße zu sein. Ist vielleicht doch nicht so.
Ja, oder ich habe keine Standardpumpe.
Oder das, ja, das könnte auch sein.
Nee, aber ja, das ist cool. Menschen, die es eigentlich nicht machen, also bei uns ist es auch manchmal so. So, oh, ja, Thema, und plötzlich so. Wieso weißt du denn so viel über das Thema? Ja, ich musste mich da kurz mal reinsteigern.
Ah, ja. Okay. Genau. Ja, genau das. Ja, das hat meine Frau sonst eigentlich nur mit Themen von ihrem Beruf, so rund um Kleinkinder, ist irgendwie so ihr Steckenpferd, was sie zu ihrem Beruf gemacht hat. Da kenne ich das, aber das ist so ein Technikthema, so ich muss eine Schwengelpumpe zerlegen und zusammensetzen und irgendwie da innen drin Teile austauschen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, aber es ist lustig.
Ja. Nee, es ist.
Also war
es
bei deiner Frau zuletzt? Du musst sie jetzt nicht unter den Bus werfen, also.
Ja, dann sag ich okay, nichts. Also mir fällt jetzt auch gerade nichts ein, aber es ist immer mal wieder so, dass. Was? Ah ja, doch hier. Fußmatten vom Bus. So.
Ah.
All in. So, ja, und dann gibt's doch die und das und hier. Und dann gibt's für da hinten noch und da noch und. Hä? Kauf doch die der Bob hat, das doch, passt doch schon irgendwie.
Das Lustige ist, wir haben über Kofferraumdinger gesprochen.
Ja,
Fußmatten. Ja. Die Fußmatten sind die von VW, da habe ich die ganz normal genommen.
Ja, wir haben jetzt für vorne, für Mitte, für ganz hinten, für den Kofferraum noch was, und ja, es ist.
Womit wir eigentlich fast schon beim übernächsten Thema wären, aber lass uns erst noch in der Reihenfolge weitergehen.
Nee, das ist die perfekte Überleitung. Wir haben nämlich einen Kommentar gekriegt, dass sich Busse in Mecklenburg-Vorpommern ansammeln.
Ah ja, richtig. Genau, wir haben ja darüber gescherzt, wie selten unsere neuen Autos im Vergleich sind.
Und aber auch wie selten wir Kommentare bekommen. Und dann, bam, 5 Kommentare in der letzten Sendung.
Genau.
Also zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und die Sendung ist erst am Wochenende
aufgerufen, möchte man fast sagen.
Ist erst zum Wochenende erschienen.
Ja, ich war ein bisschen faul mit Schneiden, aber dann hat es gleich Kommentare gehagelt.
Ja, super.
Ja, genau. Und Jule hat Ansammlungen von ID-Bussen gesehen. Und da, wo man es am wenigsten erwarten würde, nämlich in Mecklenburg-Vorpommern, also behaupte ich jetzt einfach mal.
Das ist eine gemeine Unter-Bus-Werfung von Mecklenburg-Vorpommern.
Ist eine gemeine Unter-Bus-Werfung.
Wir brauchen Bus, ja, was?
Ja, genau. Wie war's? Schon die Umwelt, fahr mit dem Bus. Das ist gut. Ich finde es überhaupt gut, Elektroautos in so Gegenden, wo die Leute irgendwie viel AfD wählen, müssen mehr Elektroautos hin, damit die Leute da mal merken, dass es auch gut ist. Insofern, Jule macht alles richtig und offensichtlich auch noch andere Leute, die da halt die Bus fahren. Fantastisch.
Ja. Und der zweite Teil ihres Kommentars bezog sich auf Codetypist, was du ja letzte Woche empfohlen hast.
Ja. Hat sie auch ausprobiert?
Ja.
Meinte, sei bei ihr langsam.
Habe ich auch ausprobiert, war bei mir am Anfang auch langsam. Also vielleicht ist es noch irgendwie am Einjuckeln.
Muss erst aufwachen oder so?
Ja, also so, oder ich habe anfangs noch schnell gedacht und denke mittlerweile langsam, ich weiß nicht. Und mit also in Nachrichten, in dieser Chat-App von Apple, aha, da war es auch so, hat er irgendwie mal Leerzeichen eingebaut oder doppelt Wörter gemacht. Das war nicht so gut. In anderen.
Das ist mal lustig, wenn er so drei Wörter vorschlägt, aber das dritte nur zur Hälfte. Ist dir das auch schon mal vorgekommen?
Nee.
Dass er dann irgendwie sagt, so, was weiß ich, du schreibst, ich komme und dann schreibt er später vor. Und dann soll das eigentlich vorbei heißen. Ach so. Aber wenn du dann übernimmst bis vor, dann macht er das bei noch dran, da als nächstes sozusagen. Ist dann der nächste
Vorschlag. Bietet er dir an, okay.
Ja, genau.
Okay.
Ja, genau. Also er macht dann, also er übernimmt nur das, was du übernommen hast, was auch zu sehen war, als du übernommen hast. Aber dann, wenn du es dann gemacht hast, dann ist so der nächste Vorschlag, dann den Rest zu schreiben von dem Wort. Das hatte ich jetzt schon ganz oft, dass er mir so halbe Wörter hinhält. Aber das muss man halt einmal wissen, okay, der kommt dann mit dem Rest schon, wenn es soweit ist, dann muss ich halt zweimal Tab drücken oder zweimal die Taste oben drüber. Aber ich meine, langsam, nicht langsam ist halt auch immer, weiß ich jetzt nicht, hängt natürlich auch vom Rechner ab, gell, weil das läuft ja lokal, das wird ja nicht irgendwo in der Cloud gerechnet. Das heißt, was passieren muss, ist, je nachdem, wenn du deinen Rechner hochgefahren hast oder wenn vielleicht das Model, das LLM-Model muss ja in den Speicher geladen werden, muss also im RAM sein. Mhm. Könnte natürlich auch sein, wenn du es länger nicht drin hattest, dass es rausgeswappt wurde aus dem RAM, dass es erst wieder reingeholt werden muss, oder wenn du es frisch gestartet hast, dass es überhaupt zum ersten Mal geladen werden muss. Und die sind natürlich recht groß. Ich glaube, die Models, die jetzt hier verwendet werden, sind, was LLM-Models angeht, eher auf der kleinen Seite. Die sind ein paar hundert Megabyte bis ein bisschen paar Gigabyte groß. Die Dinger gibt's ja durchaus auch in viele hundert Gigabyte Gewicht. Das sind jetzt hier sehr, sehr kleine Models, aber sie müssen trotzdem geladen werden, sie müssen in den Speicher kommen und der Prozessor muss drauf rumkauen. Insofern hängt ein bisschen von RAM-Ausstattung und CPU ab. Da bin ich jetzt vielleicht der falsche Ansprechpartner. Ich habe halt einen ziemlich fetten Max-Prozessor und 32 GB RAM. Das mag vielleicht, das kann ich schlecht beurteilen einfach.
Klar.
Du hast ja dann eher, ne, oder? Du hast auch wahrscheinlich weniger RAM. Wie viel RAM hast du?
Ja.
16? 8?
Ich habe keine Ahnung, warum sind nicht so schwere Sachen?
Ach so. Frassen ITler nach dem RAM in seinem Rechner, weiß er nicht.
Naja.
Wie konnte ich sowas fragen? Entschuldigung.
Nach dem RAM in seinem Mac, das ist halt, der läuft und es ist mir dann egal.
Ach so.
Also, das ist halt schon so. Also ich habe ein M2 16 GB.
Okay, ja, ich habe ein M1 Max mit 32 GB. Also älterer Prozessor, aber dickerer Prozessor und halt doppelt so viel RAM. Das heißt, bei mir fliegt der wahrscheinlich eher seltener aus dem RAM raus, wird rausgeswappt irgendwie, oder und der Prozessor ist halt, hat halt mehr Kerne und mehr Umf.
Oh.
Aber ist halt ein bisschen älter. Von daher ist ein bisschen, der Einzelkern ist ein bisschen langsamer. Also ist alles schwierig. Das kann man nicht so ohne weiteres beurteilen.
Ja, und ich muss sagen, irgendwie, also den richtigen Hype, dass er mir so die richtigen Treffer gibt, schwierig. Also gerade hier, ich nutze Obsidian hier, um jetzt für die Sendungsvorbereitung, um mir da irgendwie ein paar Stichwörter zu machen. Da bietet er mir halt nur Käse an. Also nur Quatsch. Ich habe da noch zwei andere Tabs auf und da bietet er mir halt Text aus den anderen Tabs an, wie ich meine Einleitung weiterschreiben soll.
Ach so, dafür benutze das, okay.
Ja, es ist ja immer an.
Ja, klar. Ja, nee, ich habe gerade überlegt, was du da reinschreibst in deine Sendungsvorbereitung.
Ja, weiß ich nicht, irgendwie.
Ich schreibe meine Sendungsvorbereitung halt nie mit dem Mac, sondern immer mit dem iPhone vorm Film quasi. Also
ist auch viel sinnvoller. Dann hätte ich auch mehr von diesen Scherzen noch. Aber ja, gerade die Einleitung schreibe ich dann doch meistens erst hier am Mac oder irgendwann am Mac. Und da hat er mir halt jetzt irgendwelche, weiß nicht, da habe ich für die Kinder irgendwas. Ach ja, da habe ich so ein KI-Geschichte mal schreiben lassen und da also weil ich Roboter geschrieben habe, und da bietet er mir halt zu dieser KI-Geschichte, also mit KI erstellte Kindergeschichte mit Robotern, die ich dann aber noch umgewandelt habe, redet er darüber weiter, als würden diese beiden komplett getrennten Notizen was miteinander zu tun haben, weil er die irgendwie lesen darf.
Ja, das ist immer das Problem, gäbe auch bei Apple Intelligence jetzt. Ich habe ja hier auf dem Mac das schon aktiviert seit einer Weile. Auf dem iPhone geht das ja noch nicht, außer du installierst Betas. Und auf dem Mac ist es ja auch so, dann diese Notification-Story, wenn er dann irgendwie, du kriegst 3 Notifications und die kommen alle von Ivory, also alle von Mastodon, vom Mastodon-Client. Und dann denkt er natürlich, die gehören irgendwie zusammen. Aber es sind halt 3 User, die du völlig unabhängig voneinander auf den mag ich gerne bitte als Notification kriegen. Ja. Und dann ist halt einer aus Deutschland und einer aus Amerika. Der eine redet irgendwie über Mac-Zeug, der nächste redet irgendwie über die Telekom, der andere redet über was auch immer. Und dann sind es 3 Notifications, die du verpasst hast. Und Apple Intelligence denkt dann, da mache ich jetzt mal eine schöne Zusammenfassung, worüber die Welt so redet. Und quillt dir da halt eine Scheiße zusammen in anderthalb Zeilen. Und du guckst da drauf und denkst dir so, ja, nein. So, ich kann da jetzt kein Beispiel mehr nennen, weil das schon eine Weile her ist, aber das einmal habe ich da auch drauf geguckt und so, was will er von mir? So, nein. Da funktioniert es dann halt besser, wenn er dann irgendwie so in dem E-Mail-Programm, da hatten wir auch hier drüber geredet, eine englische Mail sieht. Und dann halt nicht aus diesem Kontext ausbricht, sondern halt wirklich so eine englische Mail anguckt und versucht, die in 3 Zeilen zusammenzufassen. Also hier zum Beispiel, jetzt habe ich gerade mein Mailprogramm aufgemacht, das ist eine Mail von OpenAI, passenderweise, was jetzt gerade zufällig die erste, oberste englische Mail, wo das hier ausgelöst hat, wo die irgendwie mir eine Mail geschrieben haben, dass jetzt Zugriff auf O1 und O3 Mini per API zur Verfügung steht, weil ich da so einen Developer-Account habe. Und da sagt er halt, Access to O1 and O3 Mini OpenAI Models, New Small Reasoning Models, 93% cheaper. Hat er zusammengefasst, so. Okay, und das, ohne die Mail jetzt komplett gelesen zu haben, würde ich vermuten, das wird ungefähr so stimmen. Ja, wenn ich sie überfliege, ja, man kann da jetzt drauf zugreifen, 93% cheaper, significantly faster, support streaming, bla bla bla, haut ungefähr hin. Das funktioniert viel besser, wenn er weiß, so ich die Sachen, die ich denke, dass ich sie zusammenfassen kann, die gehören auch wirklich zusammen. Und immer wenn er so kontextübergreifend glaubt, dass das irgendwie zusammengehören müsste, weil es in derselben App ist und es sind halt komplett unterschiedliche Sachen, dann kommt halt Grütze bei raus.
Mhm.
Sehr lustig. Da werden wir noch viel Spaß haben, wenn Apple das Ding wirklich aus den Betas rausholt und auf alle Leute loslässt. Das wird sehr lustig. Im April kommt das ja auch für Deutsch. Auf dem iPhone werde ich nicht. Ja, angekündigt haben sie gerade, glaube ich, sogar offiziell bestätigt.
Okay.
Habe ich gerade heute gelesen, war irgendwie News drin, wo Apple das, glaube ich, wenn ich das richtig interpretiert habe, so bestätigt hat. Aber um es auf dem iPhone zu kriegen, musst du ja so ein neumodisches haben, so ein 15er oder sowas. Hast du auch nicht, oder?
Doch, 15.
Doch, hast du? 15 hast du?
Ja.
Genau. Oder 16? Nee, ich glaube 15 kriegst du auch.
15 reicht, ja.
Ja, genau. Ja, ich habe ja 13 noch, also ich werde es nicht kriegen. Aber je nachdem, was sie da vorstellen, Ende des Jahres, vielleicht schnappe ich mir ja mal wieder eins. Aber nicht wegen der KI. Also das ist nicht der Grund zum Upgraden, sondern eher vielleicht irgendwie die Tatsache, dass das Ding dann 4 Jahre alt ist und der Akku vielleicht auch mal ein bisschen platt langsam es mal wieder Zeit werden könnte.
Ja. Okay, also Co-Typist, ja, ich blicke noch gemischt da drauf, mit gemischten Gefühlen. Bei so Nachrichten
spart schreiben. Spart vielleicht Geld. Guck mal, wenn ich dann jetzt Fan werde und das an die Beta-Phase endet und der dann sagt, hier 8 Euro im Monat und das ist genauso die Grenze, wo ich denke, vielleicht, ja, vielleicht nein, dann muss ich Geld ausgeben. Wenn ihr dann sagt, nee, habe ich ausprobiert, brauche ich nicht, dann seid ihr fein raus.
Ja, vielleicht tippe ich auch einfach zu wenig auf dem Mac. Arbeitsmäßig bin ich ja natürlich und Arbeitsmails und so, das ist ja der Hauptteil an Mails, die ich schreibe. Das ist halt alles auf dem Windows-PC und ich könnte mir auch vorstellen, wenn das auf dem Mac wäre und mir der da gute Angebote machen würde, dass man so Mails zügig, knackig abfrühstücken kann, ja, warum nicht? Und ich habe ja noch, gerade für Mails, ich nutze ja Spark, habe ich glaube ich auch hier schon mal erzählt von, und die haben auch so eine KI-Mail-Schreibfunktion. Und die ist echt cool. Ja, schreib bitte Mail an, weiß ich nicht, Kinderarzt, ich will Termin, das und das, 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 los. Und dann schreibt er, ja, schreib so ein bisschen formaler. Okay, hier, klick, fertig, rausschicken. Das ist cool. Also.
Aber das ist dann auch, das läuft dann wahrscheinlich wieder in der Cloud, oder?
Ja.
Der, ja, das ja, ist dann wieder, okay, ja klar, okay, wenn du denen eh schon all deine Mails gegeben hast, dann ist wurscht, dann haben sie eh schon, also dann von mir aus sollen sie das auch, ja. Wenn du dem Anbieter vertraust, und ich meine, es musst du deinem Mail-Anbieter ja, dann kannst du dem natürlich auch sagen, okay, dann frisst das mal für dein Language Learning Dingsbums. Also ich meine, die lernen ja nicht damit, aber du könntest es ihm als...
Ist auch, als, die Mails sind halt fernab von meinem Stil, aber ist halt höflicher, als ich sonst schreiben würde.
Nee, ich meine, aber theoretisch könntest du ja sagen, ja klar, die lernen ja nicht auf den Daten, die du ihnen gibst, sondern du kannst sie ihnen nur als so als Prompt-Support quasi reingeben oder als Retrieval-Data, für den soweit, egal. Aber theoretisch könnte man ja, wenn man es ganz hart haben will, könnte man ja sagen, lern doch mal aus meinem Sendfolder. Da sind so 32.000 gesendete Mails drin, friss die mal alle und lern mal meinen Stil. So, das, also ich glaube, da haben wir noch einiges vor uns, so technologisch, da kann auch was kommen. Dann schreibt's halt wirklich wie du. Könnte man umsetzen, wenn man wollte.
Gut, jetzt sind wir auch ganz schön weit abgebogen bei der Kapitelmarke. Ich habe schon wieder vergessen, was es war. Ach doch, nee, Code-Tapis, geht gar nicht. Geht. Du hast noch ein Thema uns mitgebracht.
Habe ich das? Moderiere mich doch da mal rein.
Und zwar möchtest du über deine bevorstehende Urlaubsreise sprechen.
Ah ja, ich freue mich so. Und das ist alles, woran ich denken kann im Moment.
Ich denke, du denkst dauernd an deinen Garten, aber egal.
Nee, ja, aber irgendwie bin ich sehr urlaubsreif gerade. Und wir haben uns 2 Wochen an den Atlantik gebeamt. Zumindest buchungstechnisch im Moment.
Ja, noch nicht.
Noch nicht, aber buchungstechnisch und so geistig bin ich schon irgendwie da. Und das bedeutet wieder durch Frankreich fahren. Und dann lese ich so gemeine Sachen, weißt du, dann haben die jetzt irgendwie ihre Maut, Autobahn-Dinger, haben die geändert zum Teil.
What?
Gibt's jetzt lustige neue Geschichten, da musst du dann nicht mehr an so eine Mautstation fahren. Und bisher ist das ja so, du fährst da irgendwie nach Frankreich rein und eigentlich kannst du faktisch nichts falsch machen. Also du könntest an der Mautstation in so eine Spur für Leute mit elektronischer Maut fahren und du hast es nicht, dann hast du es falsch gemacht. Bitte?
Du bleibst halt kleben.
Also, dann bleibst du kleben, dann bleibt die Schranke zu, dann musst du auf den Assistance-Button drücken und hältst alle Leute hinter dir auf. Und die werden es dich vermutlich wissen lassen. Aber da kommst du dann auch schon irgendwie fällt wieder mir raus.
Sehr gute Idee.
Hast du es schon mal gemacht? Ich zum Glück noch nicht.
Nee. Immer da einmal Leute da hupen gehört.
Ja, immer dahin fahren, wo das Kreditkartensymbol zu sehen ist. Oder das kleine Männchen mit dem, was so aussieht, dass da einer im Häuschen sitzt. Da ist man safe.
Genau.
Genau, nie.
Sprechen aber trotzdem jetzt, seltene Sprache, die ich auch kann, aber egal.
Also egal. Die sagen irgendwas auf Französisch und da ist so ein Display, da steht eine Zahl drauf. Und dann reichst du deine Kreditkarte rüber, ist also auch egal, welche Zahl da steht. Du lächelst einfach, reichst deine Kreditkarte rüber.
Bonjour.
Und dann sagt er irgendwie, merci, au revoir, und dann fährst du weiter.
Genau.
Ja. Die Schranke aufgeht, weiterfahren, aber vorher die Kreditkarte zurücknehmen. Das ist wichtig.
Ja.
So
funktioniert ja Französisch. Aloha. Und dann.
Genau. Nee, aber jetzt haben die was geändert und das ist ja garstig. Die haben jetzt, das nennt sich irgendwie Free-Flow-Maut oder sowas. Und wie das funktioniert, ist, es ist im Moment noch auf ganz, ganz wenigen Autobahnen nur, aber ein Teil davon ist die A4 und das ist die von Paris nach Nancy und andersrum. Und das ist natürlich durchaus eine Autobahn, die man so nimmt, wenn man so in Saarbrücken über die Grenze fährt und dann irgendwie Paris ansteuert, dann ist das halt so, ja, das ist auch, glaube ich, nur eine Teilstrecke davon. Aber nun, wenn du sie von Saarbrücken bis Paris fährst, dann hast du diese Teilstrecke auf jeden Fall mitgenommen. Wenn du irgendwo zwischendrin nach Süden abbiegst, dann weiß ich jetzt gar nicht so genau, bis wohin du fahren müsstest, ob das vor oder hinter Reims ist, aber irrelevant. Es kann dich erwischen und speziell in der Normandie gibt es mittlerweile schon eine ganze Autobahn, die so ist, dass du diese Free-Flow-Maut erwischst. Und das ist jetzt dann so, dass wenn du kein spezielles Maut Transponder-Gerät in deinem Auto hast, dann sind es so Mautbrücken, so ähnlich wie diese deutschen LKW-Mautbrücken. Ja. Die lesen dein Kennzeichen, wenn du da drunter durchfährst, und erfassen dann automatisch, dass du da lang gefahren bist und wie weit du da lang gefahren bist, wo du halt die Autobahn dann wieder verlassen hast und dann eben nicht mehr erfasst wurdest, sondern oder vielleicht wirst du beim Rausfahren an der Ausfahrt erfasst, so weiß ich nicht genau, wie das funktioniert, aber jedenfalls wissen sie dann, okay, so und so viel Kilometer müsste er jetzt bezahlen. Und du musst dann entweder an einer nachfolgenden Autobahnraststätte an so einen Automaten gehen und musst dein Kennzeichen eintippen und quasi deine ausstehenden Deckel bezahlen. Oder du kannst auch bis zu 72 Stunden im Nachgang auf irgendeine Homepage gehen, die natürlich, wie das in Frankreich üblich ist, es gibt unterschiedliche Autobahnbetreiber, das sind ja privatrechtliche Unternehmen, die die Autobahnen da betreiben und die Maut collecten. Das heißt also, auch die Webseite, die du da ansteuern musst, ist nicht zwingend immer die gleiche, je nachdem, wo du da lang gefahren bist. Und dann musst du auf der Webseite nachträglich bezahlen. Wenn du das nicht machst und diese 72 Stunden ablaufen, dann, so liest es sich zumindest in den Artikeln, ich habe zum Glück keine eigene Erfahrung, dann kann das Strafen bis zu 375 Euro, stand da in dem einen Artikel. Oder 345, weiß ich jetzt nicht. Also irgendwie so eine Zahl, die du nicht aus deinem Urlaubsbudget gerne abziehen möchtest, in Nachsicht ziehen. Und da bin ich dann hellhörig geworden und dachte mir, okay, ich könnte jetzt vorher so ADHS überfokusmäßig recherchieren, alles, was ich wissen muss und alles, was ich jetzt hier sozusagen zu Protokoll gegeben habe und noch viel mehr, mir in mein Hirn ballern. Oder ich könnte doch mal gucken, wie funktioniert das denn mit diesen Mauttranspondern? Weil für Österreich hatte ich in den vergangenen ein und...
Stimmt, da hast du doch so ein Ding gehabt.
Genau. Da habe ich so eine Transponderbox gehabt, weil ich ja einen LKW über 3,5 Tonnen quasi hatte mit den Wohnmobilen, die ich da gemietet hatte. Und da habe ich mir so ein Transponder-Ding holen müssen, weil du da keine andere Wahl hast. Und das war aber nur für Österreich. Das war von der ASFINAG, diese österreichische Autobahnbehörde da. Und das kann man auch in Deutschland dann schon kaufen und dann klebt man sich das in die Scheibe und dann fährt man einfach und dann piepst das immer mal und hinterher wird es abgerechnet. Da ist es tatsächlich so in Österreich, dass du da vorab Geld drauf lädst und wenn du das Ding wieder abgibst, kriegst du den Restbetrag zurück. Mhm. Und ich habe dann irgendwie immer so 100 oder 150 Euro draufgeladen und habe dann am Schluss 75 oder was wieder zurückbekommen und war dann halt so, das war so doppelt überladen quasi mit Geld, dass ich wusste, okay, das wird garantiert auf meiner Strecke nicht leer werden für das, was ich vorhab, und hab's dann einfach beim Abgeben wieder zurückerstatten lassen. Jetzt habe ich mal geguckt, für Frankreich gibt's so eine Mautbox und die funktioniert tatsächlich übergreifend, für Österreich natürlich nicht, weil warum auch? Sie funktioniert für Spanien, Frankreich natürlich, Portugal und Italien. Österreich muss man dann wieder separat machen, aber da braucht man ja für ein PKW nur diese Vignette.
Stimmt, ja.
Und das ist ja dann noch einigermaßen simpel, da kann man ja nicht viel falsch machen. Die kauft man, klebt sie rein, fertig, aus. Aber bei diesen elektronischen Mautstationen, auch in Italien, wo du ja immer dann so hinfährst, und das finde ich ja in Italien auch immer geil, dass du diesen riesigen roten Knopf hast, der in Deutschland wäre das so ein Notaus-Button, wo du als Deutscher irgendwie schon von Kindesbeinen an erzogen bist.
Den drücke ich nicht.
Den drückst du nicht, außer es brennt oder so. Und an italienischen Mautstationen ist dieser große rote Knopf, der so richtig bedrohlich aussieht, wie so ein Notausknopf. Das ist der, wo sie wollen, dass du drauf drückst. Und die hauen da auch immer drauf mit so Schwung. Wenn du so die Leute vor dir beobachtest, das ist dieser Knopf, der muss einiges erleiden. Genau. Und solche Boxen gibt es halt jetzt für diese vier Länder, die ich gerade genannt habe, übergreifend. Und so ein Ding habe ich mir jetzt mal bestellt. Da gibt's verschiedene Anbieter. Gibt's auch welche, die mit dem ADAC zusammenarbeiten und in Deutschland sitzen. Der für mich günstigste Tarif war jetzt aber ein französischer Anbieter. Der heißt Bip and Go. Also ich nehme an, mit Bip meinen sie das Geräusch, weil dieses Gerät, wenn du da so durchfährst, vor die Schranke fährst, in dieser Spur, die man normalerweise eher nicht empfehlen würde, wenn man so ein Gerät nicht hat. Also die mit dem großen orangen T für, was weiß ich, was auch immer das heißt, Transit oder keine Ahnung was, wofür das T steht. Vielleicht ist das, nee, PH ist das Wort für Maut, ne? Ja. Ich weiß nicht, wofür das T steht. Es ist ein oranges T auf diesen Symbolen. Und in diese Spur fährst du rein und da ist dann halt nur elektronische Mautabrechnung. Und dann macht das Ding BIP, also BIP. Und dann geht die Schranke auf und dann Go. Und deshalb heißt dieser Anbieter BIP and Go. Gibt es noch andere, wie gesagt, verschiedene. In Deutschland, glaube ich, Maut 1 kooperiert mit dem ADAC. Die haben immer unterschiedliche Tarife. Entweder wenn du sehr oft nach Frankreich fährst, dann irgendwas mit Grundgebühr. Und wenn du seltener nach Frankreich fährst oder in die anderen Länder, dann was mit ohne Grundgebühr monatlich, wo dann nur irgendwie so ein Basispreis fällig wird in dem Monat, wo du es mal benutzt. Da muss man sicherlich mal den Tarif vergleichen und gucken, was zum eigenen Profil passt. Und das habe ich mir jetzt bestellt. Und da kann man auch noch eine französische Ladekarte dazu bestellen, wo ich dachte, hey, gute Idee. Muss ja nicht sein, dass ich hier so mit deutschen Ladekarten, was weiß ich, in Roaming-Gebühren ertrinke.
Na, stimmt eigentlich.
Habe ich so eine französische Ladekarte noch mitbestellt, weil dank SEPA-Mandat und so oder Kreditkarten ist es ja... Ich meine, Google Translate übersetzt dir die Webseite, dann bestellst du dir das Ding, installierst dir so eine lustige französische App, die man mit ein bisschen Glück auch auf Englisch stellen kann, und dann zahlst du vielleicht da nicht die absoluten Horrorpreise. Vor allen Dingen, diese Ladekarte von denen soll angeblich, ich werde berichten, ob das dann so stimmt, mit allen französischen Ladenetzen kompatibel sein. Also das, selbst wenn sie vielleicht nicht immer und überall die geilsten Preise hat, ist sie im Zweifel so eine Rettungskarte, mit der du weißt, dass du auf jeden Fall da irgendwie Strom aus der Säule rausnuckeln wirst können.
Das ist ja in manchen Situationen das, was du haben willst.
Richtig.
Irgendwas, ist genau. Mir egal was.
Autobahn werde ich eh mit Ionity machen. Das ist schon festgesetzt. Da werde ich mir den Ionity Passport holen. Der gilt einen Monat. Der bringt mir in Deutschland 39 Cent auf der Autobahn für eine Kilowattstunde. Und bringt mir dann in Frankreich auch irgendeinen äquivalent halbwegs günstigen Preis an allen Ionity-Säulen an der Autobahn entlang. Und der wird mich über die vielen tausend Kilometer, also wir fahren an die Atlantikküste, das sind tatsächlich vierstellige Kilometer bis hin und vierstellig zurück.
Da wirst du ein bisschen was laden dürfen.
Da werde ich mal das ein oder andere mal laden dürfen, genau. Und mal wieder den Beweis antreten, dass man mit Elektroautos Fernreisen machen kann. Also will das Argument wirklich nie wieder hören, falls mir das einer erzählen will. Klar, wenn du einen Dacia Spring fährst oder einen Smart, den alten, den Smart Fortwo in elektrisch, die sind nicht fernreisefähig. Da sind wir uns einig. Aber die moderneren Elektromodelle, das ist einfach alles eine Diskussion von vorgestern. Das geht. Genau. Und
ja, und selbst bei so einem Smart, den da alle 30 Kilometer tanken musst, wenn es harter Fahrt kommt, kriegst du auch den.
Ja, wenn du dann also, irgendwann so an so eine Stelle kommst, wo die zwei passenden Ladesäulen 50 Kilometer auseinander sind, wird's halt spannend, aber.
Ja, ich weiß, aber.
Nee, aber ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Die Reise wird sicherlich unterhaltsam. Wir werden mal gucken. Also diese Mautgeschichte habe ich bestellt. Ach so, und dann haben die Franzosen natürlich auch Umweltzonen in den Städten. Wir planen jetzt eigentlich nicht zwingend in eine dieser Städte reinzufahren, aber wir werden zumindest an manchen davon vorbeikommen. Eine der möglichen Routen, die wir fahren könnten, wäre zum Beispiel über Lyon. Klar, da kannst du mit dem Autobahnring einfach außen rumfahren und kannst die Stadt an sich außen vor lassen. Aber man weiß ja nie, was so passiert, was ist ich, Kinder schlecht drauf, irgendwas, und dann beschließt man, jetzt machen wir hier unsere Übernachtung oder sowas, oder machen mal eine Pause oder keine Ahnung. Und dann habe ich gedacht, was braucht's eigentlich, um so eine französische Umweltplakette zu bekommen, damit man in die französischen Städte reinfahren darf, ja. Und die nennt sich irgendwie Certificate de Air irgendwas, also hier für Luftreinheitszertifikats-Dingsbums. Und eine grüne Plakette aus Deutschland, der ist ihnen nichts wert in Frankreich, also mit der kommst du nicht weit. Der muss schon dann selber nochmal beantragen. Und dann, gut, okay, gibt eine französische Webseite, die auch so leidlich Deutsch spricht, die du ausfüllen kannst. Und da musst du dann halt irgendwie deine eine Kopie von deinem Fahrzeugschein, der ist ja europaweit standardisiert, musst du hochladen und ein bisschen Formular ausfüllen und dann irgendwie so eine Bearbeitungsgebühr, die wirklich harmlos ist. Ich weiß nicht, was ich da bezahlt habe, 4,18 Euro oder sowas. Und dann dann kommt das Ding per Post und meine ist heute gekommen, liegt hier neben mir, sieht lustig aus. Dieses Symbol in Frankreich bei Elektroautoladesäulen ist so ein lustiges, kleines, stilisiertes Auto, was so vorne ist, sehr rund und vorne so spitz und hinten hat es dann so ein Kabel dran. Und wir haben das damals im Urlaub, haben wir das Mausauto-Symbol genannt, weil es so ein bisschen aussieht wie eine Maus mit dem Schwänzchen hinten. Und damals waren wir aber mit dem Wohnmobil unterwegs und haben dann immer nur an unser Elektroauto zu Hause gedacht. Und haben gesagt, irgendwann kommen wir mal mit dem Mausauto nach Frankreich. Und jetzt sind wir so ein Mausauto. Auf der Umweltplakette, der Crit'Air, ist das Kabel nicht drauf, weil du in die gleiche Klasse kommst wie ganz moderne Benziner, die irgendwie auch die niedrigste Kategorie haben. Also gibt's keine Extraklasse für Elektroautos. Aber da ist dann auch, wie bei der Deutschen, auch dein Kennzeichen reingedruckt und du klebst dir die vorne in die Windschutzscheibe. Und die ist auch nicht wie so eine Vignette oder so jetzt mit irgendeinem Ablaufdatum, sondern wenn du sie einmal beantragt hast, dann hast du sie ein Autoleben lang da drin kleben. Und insofern 4,18 Euro kann man da mal für ausgeben. Jetzt habe ich eine französische Umweltplakette und kann in französische Umweltzonen einfahren. War ganz einfach eigentlich.
Okay.
Aber man muss
ja, aber es ist Woche trotzdem ein guter Hinweis. Ich, ganz ehrlich, wenn ich nach Frankreich fahren würde jetzt, ich hätte mich einfach in den Bus gesetzt, ist ja nicht meiner, und wäre losgefahren, aber...
Wärst in Paris reingefahren und hättest dir den Strafzettel des Jahres abgeholt.
Ja, mindestens.
Genau. Ja, gilt nicht in allen französischen Städten, ist auch, glaube ich, nicht annähernd so weit verbreitet wie jetzt in Deutschland. In Deutschland hat ja wirklich fast jede mittlere Kleinstadt eine Umweltzone. Zumindest ist es so mein Eindruck. Man nimmt das ja auch nicht mehr wahr, gell? Man hat irgendwie ein Auto, da klebt dieses grüne Ding drin, man fährt halt einfach irgendwie überall hin, wo man hin will.
Genau, das Handy sagt einem da manchmal so, ach nun, fährst jetzt in Umweltzone. Ja, Mann, Alter, nervt mich schnell.
Genau, wenn du Apple Navigation, die macht das, ja, stimmt.
Merkst es, du nervst die Leute, du merkst es. Nervst die Leute. Mir diesen alten Badesalz-Scherz auch nicht auszulassen, ja.
Genau, der muss sein. Genau, nee, in Frankreich sind es, glaube ich, wirklich so, ich glaube, Bordeaux zum Beispiel hat auch, glaube ich, gar keine, weiß ich jetzt nicht sicher. Bordeaux ist so eine der Städte, wo es ziemlich sicher vorkommen könnte, dass wir da reinfahren. Paris hat es auf jeden Fall, Lyon hat es und viele andere von den größeren Städten, so Marseille und Nizza und sowas haben es sicher auch alle. Aber so die mittelgroßen Städte, so, weiß ich nicht, Tours, Poitiers, sowas, Reims auch, die Nancy, die haben es, glaube ich, eher nicht. Also da ist es noch nicht so, das sind vielleicht eine Handvoll, vielleicht zwei Handvoll, die das haben. Auch an der Atlantikküste jetzt, so wie Biarritz, glaube ich, hat auch keine. Das sind natürlich keine wirklich großen Städte, aber ich glaube, in Deutschland, wenn du sowas hast wie Pforzheim oder ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht, ich rate mal ins Blaue, die hätten das vielleicht sogar. Oder Hanau oder sowas hier. Und das ist da eher noch nur auf die ganz großen Städte beschränkt, aber wird im Zweifel auch immer mehr und wie gesagt, ist easy zu bestellen, dann hat man das Thema hinter sich, dann klebt das Ding da und gut ist, wenn man denn Frankreich in Betracht zieht.
Pforzheim hat eine Umweltzone seit 2012 schon.
Na siehst du, da hast du das mal live gegoogelt, fantastisch. ich habe keine Ahnung, wie groß Pforzheim ist, es war nur gerade der erste sinnlose Scherz, den ich... Das ist doch die Verdauungsachse, war das nicht so? Essen, Darmstadt, Pforzheim, so war es doch.
Ah, ja.
Da haben wir den auch, der Joke der Woche, schon mal abgearbeitet.
126.000 Einwohner.
Ach, schau mal an, das ist größer, als ich gedacht hätte.
Ja.
Genau, Grüße nach Pforzheim an die Hörer dort, falls wir da welche haben sollten.
Genau.
Die sind immer dabei, wenn es um Flatulenzen geht, wie letzte Woche.
Haben wir letzte Woche über Flatulenz gesprochen?
Nee, ich habe irgendwie ein Geräusch mit meiner Whisky-Packung gemacht und war dann froh, dass du es nicht für Flatulenz fehlinterpretiert hast und dann hast du den Scherz gleich genommen und bist damit losgerannt.
Siehst du mal,
ja,
da war so ich war schon das. Wild in der Droge der Wahl verloren.
Genau, ein kurzes letztes Thema, wenn jemand irgendwie eine Empfehlung hat, was ich für eine Kompressorkühlbox kaufen könnte, und sagt jetzt bitte nicht Dometic für 700 Euro, da habe ich keine Lust drauf. Die Schwemme an chinesischen Kompressorkühlboxen, die man sich so ins Auto stellen kann, die es so bei eBay oder Amazon gibt, mit irgendwelchen komischen, ihr müsst jetzt die Luft Anführungszeichen mithören, Markennamen von irgendwelchen Firmen, die noch nie jemand gehört hat und auch wahrscheinlich in 2 Wochen gibt sie nicht mehr. Diese Schwemme ist endlos. Die Dinger sehen irgendwie alle gleich aus, kosten aber teilweise wild unterschiedliches Geld, wo man halt immer auch nicht weiß, ist das irgendwie, das eine ist vielleicht erste Generation und das andere ist dritte Generation oder so, und warum kostet das eine 359 Euro und das andere 188?
Wie viel Liter brauchst du denn?
Das ist die nächste Frage. Wie viel Liter braucht man denn? Ich habe doch keine Ahnung. Das ist doch irgendwie so.
Kühl oder frosten? Nee, kühlen.
Kühlen. Ich will eigentlich, also die können teilweise, wenn du Kompressor kaufst, können die immer auch unter Null. Aber das brauche ich, glaube ich, eigentlich nicht.
Du willst den Käse, den du nicht aufgegessen hast, mitnehmen, richtig?
Ich will generell, wenn wir in Urlaub fahren, so ich denke zum Beispiel an den letzten Sommerurlaub in Dänemark zurück, da sind wir auch hier in Frankfurt
dann
losgefahren.
Möchtest du ja auf der Fahrt auch ein kaltes Bier haben. Sag doch, wie es ist.
Das ist eine schöne Idee, aber nein. Nee, Dänemark letztes Jahr, nehme ich jetzt einfach mal als Beispiel, war unser Sommerurlaub in einem Ferienhaus. Dann fahren wir hier in Frankfurt los und wie das so ist, diese gefräßigen Kinder, die können sich ja nicht irgendwie darauf einigen, dass man irgendwie so einen Kühlschrank... Surft
dann die Kinder auf dem Bus.
Immer, die wehren sich nicht. Die können, also du kriegst ja so einen Kühlschrank mit 2 kleinen Kindern nicht auf den Punkt leer, sondern da bleiben ja immer Dinge übrig. Ja, da ist eine angefangene Milch, da ist ein angefangenes dies und das, eine offene Marmelade, und alles so Dinge, wo du irgendwie denkst, so weiß ich nicht, ob das in 2,5 Wochen noch da ist, wenn wir zurückkommen, oder ob das dann lebt und davongelaufen ist. Und außerdem, wir kommen ja da an und da brauchen wir ja denselben Scheiß. Also hier brauche ich auch eine Milch im Kühlschrank und da brauche ich auch eine Marmelade im Kühlschrank und die Kinder wollen auch irgendwie dies und das und jenes, und dann nimmst du halt, also so machen wir das zumindest immer, alles, was offen und angefangen ist, und sowieso irgendwie so Dinge sind, die man im Urlaub auch braucht, dann nehmen wir die halt einfach mit. Dann kommen die alle in eine Kühlbox mit so Kühlakkus dabei und werden ins Auto gestellt. Und wenn diese Reise, wie sie jetzt zum Beispiel nach Dänemark auch war, mit einem Zwischenstopp-Übernachtung, damit sie in verträgliche Längen geschnitten wird für die Kinder, in Hannover haben wir zwischenübernachtet damals. Wenn sie da so in einem Hotel getrennt wird, dann schleppt man diese Kühlbox in das Hotelzimmer, reißt die Minibar auf, schmeißt den ganzen Käse, der da drin ist, raus. Das ist diese ganz sinnlosen Flaschen und alles, was da irgendwie... Das
haben wir schon mal besprochen, oder?
Ja, schmeißt das alles raus, schmeißt den ganzen Kram in die Minibar und am nächsten Morgen beim Checkout macht man denselben Prozess wieder rückwärts, damit die Minibar wieder so aussieht, wie sie vorher aussah. Und
außer das ist eine Minibar, die merkt, dass du was rausgenommen hast.
Ja, so einer bin ich zum Glück noch nie in echt begegnet. Ich habe davon gelesen und ich habe Angst davor. Weil das würde...
Erstmal rausroppen und dann...
Oh, das war jetzt teuer. Genau.
34 Euro Schnaps, den du nicht trinken willst.
34 Euro für 2 Flaschen Bier, die ich nicht trinken wollte, genau. Genau. Und das zu lösen im Sinne von, ich habe eine Kompressorkühlbox in meinem ja jetzt riesigen Kofferraum. Und im Zweifel lasse ich die einfach auch über Nacht, vielleicht hat die einen Akku oder so, gibt's ja auch, oder ich habe irgendwie so eine kleine Mini-Powerbank oder sowas, die das in der Lage ist, irgendwie mal 6, 7, 8 Stunden zu puffern, bevor das Auto wieder einspringt. Und
ja, und wenn die einigermaßen
isoliert ist,
dann, mein Gott, setze dich um 11 nochmal eine halbe Stunde ins Auto, kühlst sie gerade runter, lädst nochmal und dann...
Ich habe zum Beispiel jetzt gesehen, Leute kaufen von Anker, gibt's so eine Powerbank, also nicht Powerbank, so eine Powerstation, so die kleinste Version, die hat irgendwie so 300 Wattstunden, also eine Drittel Kilowattstunde. Und damit kannst du so eine Kompressorkühlbox, die so 30, 40 Watt zieht, wenn der Kompressor läuft, im Zweifel 6, 8 Stunden lang betreiben, vielleicht sogar 10 Stunden,
das je nachdem
wie oft. Genau, ja. Und dieses Ding kostet bei Amazon, also diese Powerstation kostet irgendwie so 160, 170 Euro, wenn sie im Sale ist. Und die kann laden und Strom abgeben gleichzeitig. Das heißt, du kannst die an den USB-Port in deinem Auto hängen. Und unsere jetzt neuen Autos haben ja zum Beispiel auch USB-Ports hinten in der dritten Reihe, also in Kofferraumnähe quasi.
Das ist geil.
Machst du USB.
So cool, ne?
Ja, und da kommt 45 Watt raus, also ein bisschen mehr sogar, als der Kompressor zieht, wenn er an ist, aber der ist ja nicht die ganze Zeit an. Es gibt ja auch immer wieder Phasen, wo der aus ist. Das heißt also, die Powerstation müsste eigentlich im Netto am Ende plus machen. Ja, wenn der
Kompressor. Ach so, dann lädst du über Tag das Ding auf. Ja, geil.
Während der Fahrt lädt die Powerbank auf und gibt gleichzeitig Strom an die Kühlbox weiter. Und wenn du dann anhältst an der Ladestation oder an der Raststätte oder einfach nur sonst wo, im Urlaub auch so im Alltag, wenn du da rumfährst am Strand oder keine Ahnung was, du hältst an, machst das Auto aus und diese 12-Volt-Steckdose geht aus, dann ist dir das egal, weil diese USB-Steckdose würde auch ausgehen, aber dann übernimmt ja sofort transparent die Powerbank und lässt den Kühlschrank weiterlaufen für viele, viele Stunden, 10, 12 Stunden oder sowas.
Ja, und dann bist du halt entweder angekommen oder
schon wieder am Fahren.
Genau, ja, mega gut.
Genau, das wäre so die Idee. Und die Frage ist jetzt einfach, was kaufe ich für eine verdammte Kühlbox? Wenn da jemand eine gute Idee hat, gerne mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten werde ich meinen Hyperfokus mal auf dieses Thema richten. Mhm. Und alle Kühlboxen der Welt in eine riesige Excel-Matrix eintragen. Nein, werde ich nicht tun.
Hast du dir dann so eine Liste?
Nein, ich google einfach so lange rum, bis ich nicht mehr kann und dann bestelle ich irgendwas.
Ja. Ich mache das ja, wenn ich irgendwie so noch ganz unklar bin, was ich eigentlich haben will, dass ich mir dann oft so Listen, Tabellen, Excel hasse ich jedes Mal, wenn ich es dann wieder aufmache oder wie heißt es bei Apple, egal,
was?
Numbers, ja, weil es halt dann doch irgendwie hakelig ist und scheiße aussieht und mich nervt. Ja, aber dass du so die unterschiedlichen Informationen, weiß nicht, letztes Jahr Skiurlaub zum Beispiel, ja, wir können dahin fahren, das kostet so und so viel, da kostet der Skikurs das, da kostet der Skikurs für uns das, dann kommt noch das dazu, das kostet so und so viel, so lange fahren wir mit dem normalen Auto, so lange fahren wir mit dem Elektroauto hin, dass du so ein Gefühl kriegst für ein Thema. Ich finde, da ist es halt total hilfreich, einfach mal so ein Thema sich dann in so eine Tabelle zu hauen. Aber ja, Text in so ein Rechendokument-Typ reinzuhauen, das funktioniert halt schon noch nie richtig.
Ja. Aber ja, schlussendlich, gut. Wenn ich jetzt so diese Kühlbox-Dinger, was ich bisher so geguckt habe, ich glaube, so Stromverbrauch und so sind sie sich alle total ähnlich. Schlussendlich unterscheiden sie sich irgendwie darüber, vielleicht von welcher Firma sie sind oder keine Ahnung, was sie sonst so an Support mitbringen, dann haben sie...
Ich habe jetzt hier bei, wie heißt dieser Fritz Berger?
Ja, genau, der hat auch so ein paar Hausmarken. Genau, ja.
Ja.
Die haben eine, wo sie behaupten, dass der, oder was heißt behaupten, das wird schon stimmen, nehme ich an, dass der Kompressor von LG sei. Das wäre zumindest mal ein Markenname von einem Bauteil, von einem nicht ganz unwichtigen Bauteil in so einer Kompressorkühlbox.
Mhm.
Die meisten anderen so China-Boxen, das ist halt am Ende immer nur, wie viel Liter hat's und dann immer dieses, ja, kann bis minus 20 Grad, wo ich mir denke so, ja, aber warum? Also.
Ja, nee, du sollst halt über Stunden mit möglichst geringem Verbrauch, 7 Grad halten.
Richtig, genau. Ich glaube, es gibt ja durchaus andere Leute, die andere Anforderungen haben. Wenn du jetzt irgendwie Angler bist oder so und du ziehst so einen Fisch aus dem Wasser und möchtest den an Ort und Stelle einfrieren, dann das ist vielleicht komplett anderer Use Case so und dann sind hier komplett andere Dinge wichtig. Und dann ist vielleicht auch total wichtig, dass irgendwie dein üblicher 35 Zentimeter Fisch da gerade ohne unverbogen reinpasst. Weil wenn er erstmal verbogen einfriert, dann muss er am Ende auch verbogen zu Hause in deinen Tiefkühler und das ist vielleicht gar nicht so cool, weil er sich dann nicht mehr gerade biegen lässt.
Hast du schon mal geangelt?
Nein. ist mir sehr egal, dieser Sport, aber ich möchte ihn jetzt nicht unter
Sport, also jetzt mal.
Was habe ich neulich irgendwo so einen Comic gesehen irgendwie, dass das lautes Reden die Fische vertreibt, sei auch nur so eine Urban Legend, die der Vater dem Sohn erzählt, damit der Sohn endlich mal die Fresse hält. Fand ich ganz humorvoll, weiß ich aber nicht, ob das stimmt.
Ist dir dann spontan eingefallen an den Stellen, wo du deinem Kind schon erklärt hast, wo er so ruhig sein soll, weil der Fernseher sonst nicht funktioniert. Entschuldigung. Unqualifiziert, Herr Gies. Unqualifiziert.
Also wenn ich eine Sache, wo ich im Glashaus sitze, dann ist vielleicht viel reden. Also von daher.
Was? Du? Nein.
Muss ich jetzt vielleicht ganz, ganz still werden und klein mit Hut.
wenn wir jetzt die Datei hier hochladen, habe ich irgendwie 80 Megabyte und du 180 oder so, aber
das könnte passieren.
Sonst, nein. Gut, du hast aber auch heute mehr Themen, das ist schon so.
Du musst halt einfach mal aktiver werden. Geh doch mal aus dir raus.
Letzte oder vorletzte, nee, letzte Sendung habe ich nicht geschnitten, vorletzte oder die Sendung davor. Da war plötzlich meine Datei, die am längsten zum Hochladen gebraucht hat. Was war denn hier los? War ich wohl mal Redefluss gehabt.
Das mal losgelegt.
Ja, ja.
Ja.
Okay.
Also, so ist das. Kühlboxen. Punkt.
Okay, wo wir gerade beim Thema Kommentare sind, wir haben ja auch noch ein weiteres. Also ja, wie gesagt, 5 Kommentare und ist noch nicht alt, die jetzt sind. Vielleicht kommen noch welche. Wir haben noch einen Kommentar von Daniel gekriegt, der sich quasi indirekt für unseren Triathlon angemeldet hat. Finde ich großartig, Daniel.
So habe ich das auch verstanden.
Ja, ja.
Aber er hat auf der obersten Ebene wollte er uns irgendwie anpöbeln und uns so ein bisschen dissen, dass wir nicht trainieren.
Ja.
Aber ich glaube, wenn man da so ein bisschen Textinterpretation rangeht, und ich meine, der Daniel will, also mit seinem Philosophie-Podcast.
Also, wenn einer mit Text umgehen kann, dann der Daniel.
Ja, genau. Wenn einer so eine zweite Ebene in seinen Kommentaren drin hat, dann der Daniel, oder?
Ja, ja,
auf jeden Fall. Und da habe ich durchaus, genau wie du, rausgelesen, dass er mitmachen will.
Und dass er uns wahrscheinlich alle nass macht.
Ja, ja, aber das muss er dann auch muss er dann auch beweisen, finde ich. Also ich meine, trainieren tut er ja offensichtlich schon, weil also die Zahlen, die er da reingeschrieben hat, da schlottern mir die Knie, also jetzt hier im Sitzen an meinem Schreibtisch und
alle vorhandenen Knie.
Alle vorhandenen Knie, das kaputte rechte und das andere auch.
Ja. Und ist auch das rechte Knie kaputt?
Ja, ich bin Curling-Spieler, das ist natürlich das rechte Knie kaputt. Klar.
Ja, jedenfalls, wir können es ja mal aufzählen. Daniel, 2-mal joggen gewesen, einmal 33, einmal 39 Minuten und 4-mal Fahrrad fahren. 18, 18, 24, 25. Ach, Minuten. Und
zwar nicht mit einem Zitat, also ich glaube, er spielt da ganz dicht auf mich an.
Grandios.
Mit so einem Rentnerfahrrad, das von alleine fährt. Daniel, ich lade dich ein. Komm mal vorbei. Ich nehme mein Nicht-Rentnerfahrrad, was nicht von alleine fährt. Und ich setze dich auf das Lastenrad, was ich hier habe. Wir machen den Akku raus. Nee, wir lassen den Akku drin, wir machen den Motor nur aus. Weil der Akku hat ja auch Gewicht, den müssen wir schon mitnehmen.
Nee, aber es ist ja schon, also mit Akku ist es schon entspannter.
Nee, und dann machen wir den aber nicht an. Damit es nicht von alleine, damit es nicht ein Rentnerfahrrad ist, was von alleine fährt.
Ja, aber das kannst du ja nicht machen.
Nee, ich wollte nur mal so, dass er mal ein Gefühl dafür kriegt, wie das so wäre, wenn dieses Fahrrad nicht elektrisch wäre.
Ich glaube, da ist der Daniel ganz bei dir. Wenn dieses Fahrrad nicht elektrisch wäre, was er eher sagen will, ist, du hast dir da vor 3 bis 7 Jahren mal so ein geiles, neues, ultrateures Fahrrad mit so einer Megakette gekauft und das sollst du mal wieder bewegen. Das ist das Einzige, was der Daniel sagen will.
Ich glaube, du legst ihm da Sachen in den Mund.
Ich glaube,
genau, er wollte auf meinem Elektrofahrrad rumhauen und grinst sich gerade ein. Daniel, du musst es nochmal aufklären. Schreib doch mal Kommentare.
Oder komm einfach
sich der Kreis.
Komm einfach nächste Woche vorbei.
Oder das, ja.
Ja. Also Bob, was hast du trainiert?
Ich bin mit meinem Rentnerfahrrad gefahren. Mehrfach. Ich habe Sachen geschreddert, wie ich vorhin schon zu Protokoll gegeben, das ist nicht sehr anstrengend. Ich habe Unmengen Stechpalme und Efeu vernichtet, das war anstrengend. Aber ich kann nicht mehr so lange auf dem Knie und merke ich, wenn ich dann so hochkomme, dann wird mir manchmal so schwummerig. Einmal bin ich in die Hütte gegangen und ich glaube, ich bin da hingelaufen, als wäre ich betrunken gewesen. Ich glaube, ich drohte auch umzukippen irgendwie so an schwarz vor Augenwerdung. Ich kann nicht so lange knien und dann hochkommen, das ist ganz schlimm. Hm. Ich quetsche mir da immer irgendwie die Blutzufuhr zwischen den Beinen ab und wenn ich dann aufstehe, dann sagt der Körper, na, hallo.
Demut will geübt sein.
Ja, absolut. Genau, nee, also insofern, ich habe so Gartensport gemacht und bin ein bisschen Rentnerfahrrad gefahren. Was hast du getan?
Ich war immerhin einmal joggen. Ich war leider nicht, irgendwie habe ich nicht aufs...
Stimmt, da hast du ein Bild gepostet. Da habe ich gedacht, oh shit, jetzt macht er ernst.
Ja, ich bin mit der großen Tochter, die ist Rad gefahren und ich bin hinterher gejoggt. Sie hat dann heute haben wir, glaube ich, noch kurz drüber gesprochen. Ja, so richtig schnell warst du ja nicht unterwegs, Papa. Ich bin 3 Kilometer in einem 37, also 7:30 pro Kilometer Schnitt. Ich bin mehrfach gegangen, ich musste Pausen machen, ich war so unfit.
Wegen Fitness oder wegen dem Knie?
Nee, wegen Fitness zum Glück. Also okay, ich bin auch zu Hause angekommen, mein Knie hat nicht wehgetan. Ich habe ja schon gedacht, so, boah, da kommst du zu Hause an, dann machst du erstmal Kühlakku drauf und dann schmierst du dir noch irgendeine Salbe drauf. Knie, überhaupt kein Problem.
Cool.
Puste. Ja, verbesserungswürdig, aber gut.
Ja gut, aber da kannst du jetzt dran arbeiten. Also an dem Knie arbeiten ist halt so, da weiß man halt nicht, wie gut das geht, aber an der Puste arbeiten, da das kann man ja machen.
Ja, also ich hab schon so ein bisschen gemerkt, aber das ist halt auch dieses, du läufst vielleicht ein bisschen unruhig rund, weil du vermeidest, weil du es im Hinterkopf hast und so. Also ich denke, da kann ich jetzt schon wieder versuchen, hoffentlich doch so oft wie der Daniel zweimal die Woche, zumindest joggen zu gehen. Ich habe, glaube ich, 23 Minuten gebraucht für die 3 Kilometer bei uns da gerade um die Ecke. Aber gut, ja, ich war immerhin, aber ich weiß auch von den letzten Jahren, wo ich immer mal wieder angefangen habe mit Joggen, das kommt zum Glück schnell zurück. Also irgendwie diese Minute von 37 auf 36 runter, das geht relativ zügig. Danach wird es natürlich...
Die nächsten 2 Minuten werden zäher, ja.
Das habe ich noch nie geschafft. Also irgendwie eine 5 vorne auch über 5 oder 8 Kilometer oder so, das geht schon, aber viel weiter runter komme ich nicht.
Aber eine 4 ist, ja, schaffe ich auch nicht. Eine 5, ja, aber
nee, eine 4 nicht. Ja. Nee, und vor allen Dingen, also ich war halt einfach nur froh, dass ich joggen konnte und das funktioniert, dass nicht mein Knie sonst irgendwas. Ich habe es jetzt die letzten paar Male zur Kita mal so ein bisschen angetestet oder unfreiwillig antesten müssen, weil Papa, du hast das vergessen. Du wolltest uns heute mit den Laufrädern abholen oder mit dem Fahrrad abholen. Geh zurück und hol das Fahrrad. Was? Und wenn man halt Zeit hat, weil es nachmittags keine Veranstaltung ist, dann geht man auch mal zurück und an anderen Tagen geht man halt nicht zurück. Und ja, also.
Ja, ich darf jetzt manchmal morgens zum Kindergarten dem belaufradeten Sohn hinterher rennen, weil der mit dem Laufrad echt schnell ist mittlerweile. Der kann zwar mittlerweile sogar Fahrrad fahren, aber das mache ich so ungern, weil da ist im Moment die Crash-Wahrscheinlichkeit noch sehr hoch und das ist so Sachen, die kannst du morgens vor dem Kindergarten nicht wirklich brauchen, wenn er sich da irgendwie die Haut runterhobelt.
Da einmal schön lang macht und dann kommst du in die Kita und so, habt ihr mal ein Pflaster? Mein Kind hat sich gerade mal ordentlich lang gemacht.
Ja, dann hast du, dann brüllt der und hat irgendwie dies und das und dann musst du da irgendwie die Steine aus der Wunde polen und so. Da habe ich immer morgens keine Lust drauf. Das ist sowas fürs Wochenende. Okay, da kann man solche Spiele machen, aber morgens um 8.15 Uhr brauche ich das nicht. Und genau, deshalb Laufrad, weil da hat er die Füße da zum Stabilisieren und das funktioniert crashfrei. Und der ist aber echt flott mittlerweile mit dem Laufrad. Also da bist du dann auch in so einem Jogging-Modus unterwegs.
Okay.
Und weil ich meiner Frau dann, die den abholt, nicht auflasten möchte, dass sie nachmittags, wenn sie den Kleinen abholt, dann hat sie nämlich ihr Fahrrad dabei, was sie dann in der Regel schiebt auf dem Heimweg. und dann hat sie auch noch, je nachdem, wie es läuft, wer wann wie abholte, hat sie dann noch meine Tochter dabei, die sie vom Hort abgeholt hat. Also auch ein Grund, warum sie schiebt, weil die muss halt laufen. Und dann hat sie den Kleinen, da könnte sie ja theoretisch wieder Fahrrad fahren, aber dann würde die Tochter zurückbleiben. Also irgendwie, das funktioniert alles nicht so richtig. Nehme ich das Laufrad dann in der Regel, wenn ich den Kleinen abgegeben habe, in der Hand wieder mit nach Hause und trage das so auf der Schulter oder in der Hand und dann rennt sie mit so einem Laufrad durch den Stadtteil. Aber gut.
Ich laufe dann mit Laufrad an der einen und Fahrrad an der anderen und Helme auch noch irgendwo dran gebunden. Bei uns zur Kita auch immer eine Zierde, sag ich dir.
Ja, also du hast es dann auch alles in der Hand und trägst es wieder nach Hause, oder wie?
Na, morgens wird daran nicht gedacht. Das heißt, ich trage es nur hin.
Du tragst es nachmittags dahin, um dann das für den Rückweg zu haben.
Genau.
Okay. Ja, das ist ja quasi das gleiche.
Ja, sonst würde ich, glaube ich, da lassen und anbinden und gut ist.
Ja, das habe ich auch schon mal gemacht. Aber wie gesagt, dann weißt du nicht, wie am Nachmittag. Wir ändern auch so oft dann spontan die Pläne, wer die abholt und wie derjenige die abholt, dass du nie genau weißt, ob du das jetzt brauchen kannst.
Und so ein Laufrad auf dem Gepäckträger vom Fahrrad hast, bist du halt auch gleich mal eine Nummer breiter und so. Ah, nee, das brauchst nicht.
Genau.
Ja. Nun gut, also ja, Training lässt noch zu wünschen übrig, aber so langsam, Bob, wir müssen das mal ein bisschen.
Ja,
ich habe 3,5 Monate, das langsam.
Als ich deinen als ich dein Jogging sah, dachte ich auch, oh Gott, jetzt macht er ernst. Jetzt geht's los. Jetzt muss ich auch. Aber dann musste ich halt gärtnern und konnte nicht. Aber ich, ja, definitiv. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo wir das intensivieren müssen. Sonst wird's schlimm im Juni. Das was? Juli? Juni?
Juli. War auch immer? 13. Juli oder so.
Okay, ja. Ich werde jetzt im Urlaub, surfen. Was hältst du davon? Zählt das? Das ist wie Schwimmen, oder?
Nee.
Geht so in die Richtung.
Ah.
Naja,
ein bisschen. Faktor 0,5.
Es ist anstrengend auf jeden Fall. Hin und
ja,
wieder.
Ja,
das nachdem, wie eng der Neo sitzt, ist das scheiße anstrengend.
Puls hoch ist auf jeden Fall erstmal gut. Aber.
Das definitiv.
Genau.
Wenn das nur wegen dem Wutanfall ist, weil der Herr Perner mal wieder den Ozean anschreit, weil das nicht so will, wie dann ist vielleicht ein anderer Grund, warum der Puls hoch ist, aber ja.
Ja.
Mal gucken. Ich werde den Neo mitnehmen. Mal gucken, ob es mich rein verschlägt, ob ich irgendwo überhaupt.
Das ist ja schon geil.
Im April schon ein Verleiher finde, der mir ein Surfbrett ausleiht. Das ist ja schon mal die erste Frage.
Ach so, hast du keins mehr? Hast du nicht meins?
Nee, das gehörte dem damaligen Mitreisenden und hier Hörer, dem Herrn S-Punkt. Aber das habe ich ihm irgendwann zurückgegeben. Und deshalb, das ist nicht mehr in meinem Keller und war auch nie in meinem Besitz. Also es war in meinem Besitz, aber nicht in meinem Eigentum. Jetzt ist es nicht mehr in meinem Besitz. Und von daher, nein, nee, ich müsste mir eins leihen.
Ja, gut.
Also ich besitze mehrere Neoprenanzüge, aber kein Surfbrett. Ich besitze ein Bodyboard, das werde ich auch mitnehmen. Vielleicht bringe ich auch das zum Einsatz. Das könnte ja auch ganz spaßig sein.
Ah ja. Ist halt, nimmst du Neo mit?
Ja, klar.
Ja, dann.
Auf jeden Fall.
Also ist natürlich die Frage, was der Atlantik liefert. Also wenn da irgendwie 12 Grad rauskommen, dann eher nicht.
Nee, dann müsste ich mir auch ein Neo noch zusätzlich ausleihen, weil meiner ist mit, ich glaube, ist 3,2. Oder 4,3, ich weiß gar nicht mehr, müsste ich nachgucken. Das ginge so bis, naja, mit viel Fantasie bis 16 Grad, vielleicht 17, 16, sowas.
Je nachdem, was du noch für Neopren unten drunter hast.
Ja, habe ich halt nicht, weiß ja. Also mittlerweile ein bisschen am Bauch, aber nicht so wie ihr.
Ja. Meine Kinder wollten, wir haben jetzt am Wochenende den Pool bei uns mal aufgemacht. Papa, können wir da nicht mal reingehen? Halt mal die Hand rein. Und da möchte ich nicht rein, das ist ganz schön kalt, Papa. Mhm, genau.
Und dann ist der Papa reingestiegen vor ihren Augen und hat's. Nee, hast du nicht gemacht.
War Montag, da war mein Frau schon weg. Und dann, weißt du, wenn dann doch irgendwas ist und man Hilfe braucht, das machst du nicht.
Nee, das machst du lieber nicht.
Vielleicht jetzt am Wochenende mal gucken, wenn es irgendwie... Ich hatte das doch gemacht, als ich den letztes Jahr leer gepumpt habe, bin ich ja auch reingegangen und der war auch nicht warm, also.
Ah, kaltes Wasser mag ich ja gar nicht. Ohne Neoprenanzug kriegst du mich da nicht rein.
Ja. Gut, ich glaube, du bist jetzt schon wieder dran.
Was?
Mit dem Dad-Joke der Woche.
Ach, hey.
Okay. Ich hab leider keinen, also ich habe auch nicht irgendwo so ein... Ich habe vorhin einen gehört, wo ich dachte, boah, der ist richtig gut. Und dann habe ich versucht, auf Deutsch zu übersetzen. Und dann habe ich mir gedacht, nee, nein.
Das ist ganz oft das Problem. Fast alle Quellen von Dad-Jokes, die ich habe, sind auch Englisch. Und ganz viele fallen einfach raus, wo du wirklich den gut findest. Und dann überlegst du so, nee, der basiert auf einem englischen Wortspiel oder der basiert auf irgendwas.
Ja, genau.
Also funktioniert nicht. Das ist ganz, ganz oft so, dass man die nicht dem nicht übersetzen kann. Gut, dann schauen wir doch mal, welchen haben wir hier? Was sind die Neujahrsvorsätze einer Spinne?
Keine Ahnung.
Ja, nicht so viel im Netz die Zeit verschwenden. So, nimm dir mal ein Beispiel.
Ja.
Aber bei euch war ich ja neulich zu Besuch, da war mir so ein bisschen kalt an den Füßen. Aber falls ihr in deinem Haus, ja, falls ihr da mal kalt ist, kannst dich immer einfach in die Ecke stellen. Weil da hat's immer 90 Grad. Ganz schlecht. Ich weiß, funktioniert auch mit Fahrenheit besser. Da sind 90 Grad irgendwie realistischer als bei uns.
Ja, also 90 Grad in der Ecke, das möchte ich also.
Oh. Ja. Okay.
Also,
warum wissen Werwölfe nie, wie spät es ist? Es sind Werwölfe, keine Wannwölfe.
Oh. Oh. Geht ganz unten durch.
Du kannst ja, jetzt habe ich noch einen guten, der funktioniert aber nur, wenn ihr zu zweit seid, also mir gegenüber, denn der kommt nächste Woche. Wenn der Christoph wieder da ist.
Nee, der Christoph ist nächste Woche, macht noch Pause. Der Daniel kommt nächste Woche.
Um ja, dann
uns,
funktioniert
um, um, um mit uns über Sport zu reden. Der weiß es noch nicht.
Das ist schön, wie wir den einfach schon eingebucht haben, ohne dass wir überhaupt noch eine Antwort warten.
Ja. Möchtest du jetzt vielleicht dem Daniel erzählen, was er denn nächste Woche schaut?
Ja, das ist genau, dann sagt er direkt ab.
Oh Gott.
Ich habe keine Ahnung, ob das gut ist. Die IMDb-Bewertung sagt eher nein oder sagt jein vielleicht.
Okay, wo gehen wir denn hin?
Wir gehen zu Netflix.
Netflix-Filme, was ist denn da? Hypnotic, der ist aber alt, oder?
Ja, bestimmt.
23,
wenn du das sagst. Wir gucken einen Film aus einem Land, den wir nicht oft gucken. Eigentlich wahrscheinlich sogar hier noch nie hatten. Und das möchte was heißen. Es ist auch tatsächlich, wenn ich das richtig gelesen habe, Netflix erste Produktion aus diesem Land. Das ist eine Netflix-Eigenproduktion.
Okay.
Und aus einem Land, das noch keine Netflix-Eigenproduktion hatte. Ein Land, über das du häufiger was hörst in den Podcasts, die du abonniert hast. Ein europäisches Land, in dem offensichtlich die Handyverträge gut und billig sind.
Oh, aus Finnland.
Wir gehen nach Finnland und schauen Little Siberia.
Der ist mir auch schon ein bisschen penetrant vorgehalten worden. Oder?
Ein
Kleinsibirien, gell?
Genau, Kleinsibirien, Komödie, Drama, Thriller. Irgendwie ein
Komödie, Meteorit, Thriller, Buchverfilmung, sagt es bei mir.
Ein Meteorit landet und dann kommt dadurch Chaos und Crime in die verschneite Gegend. Und ja, Finnland, ich meine.
Finnland, ja geil. Lassen
wir es einfach mal auf uns zukommen, was Finnland so filmisch zu bieten hat. Die IMDb ist mit 5,2 jetzt nicht so begeistert, aber ich dachte...
Ja, Euphorie geht anders, aber okay.
Wir müssen der Sache mal eine Chance geben.
Kleinsibirien.
Der Regisseur ist auch der Writer. Der Hauptdarsteller heißt Rune mit Vornamen, also das klingt schon alles sehr finnisch und der sieht auch aus wie ein Wikinger.
Rune?
Rune, finde ich doch. So ein guter Name, oder?
Bei mir heißt der Ero.
Also in der IMDb heißt der Rune Temte.
Und bei Netflix wird Ero Ritala als ersten.
Ah ja, der spielt eine Figur namens Joel.
Das klingt alles wie Skispringer, oder?
Ein bisschen, ja. Mattis Kauta, wie hießen die? Ich weiß, ja, genau. Weiß den Namen nicht mehr, aber irgendwie so ähnlich. Ja. Stimmt, Skispringer sind aber eigentlich, das Skispringen ist immer eher Norwegen gefährlich gewesen, hatte ich das Gefühl. Norwegen und Polen. Oder? Täuscht mich das?
Ja, vor allen Dingen auch Österreich.
Das ist ja, stimmt. Immer so. Österreich auf jeden Fall auch.
Ja. Ja. Okay, schauen wir jetzt Kleinsibirien.
Hier in so einer Nebenrolle, das klingt sehr dänisch vom, nicht dänisch, finnisch vom Namen her. Nelly Kerkäinen. Mit zwei S in einem Namen. Das muss man erstmal können.
Ja, auf jeden Fall. Little Siberia.
Genau. Also ich habe keine Ahnung, worauf wir uns da einlassen, aber ich finde die Idee ganz lustig. Weil oft sind ja solche skandinavischen Filme irgendwie auf so eine liebenswürdige Art und Weise anders.
Ja, auf jeden Fall. Also
hatten wir schon viel Spaß über die Jahre mit, auch ich mochte zum Beispiel diese, das ist uns natürlich in Deutschland sehr viel näher, diese Serie Die Brücke, die war jetzt überhaupt nicht lustig, die war eher düster, aber es war so schwedisch-dänisch. Und,
Das hier scheint schon auch eine Komödie zu sein, oder?
Ja, es ist auf jeden Fall Komödie. Komödie steht in der IMDb als erstes in den
und die Dramas, oder, ja.
Drama und Thriller steht da noch, aber Komödie ist der erste genannte Genre-Tag. Von daher, ich hoffe auf den einen oder anderen Lacher.
Und es wurde am 21. März veröffentlicht, also hier aktuell geht's kaum.
Vor 4 Tagen, also ja. In Abwesenheit unserer Kinobesucher, neuer wird's nicht.
Ja, das stimmt.
Na gut, ein Film, den ich vermutlich nicht im O-Ton schauen werde. Mein Finish ist doch lässt zu wünschen übrig, möchte ich sagen. Ich habe jetzt 570 Tage Französisch lernen auf Duolingo.
Wow.
Ich fühle mich null vorbereitet auf diesen Urlaub. Kein bisschen besser als beim letzten Mal. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe, die letzten 570 Tage. Ich kann halt irgendwie sagen, die Ente frisst der Kuh das Essen weg oder irgendeine Scheiße, aber halt so diese typischen Duolingo-Sätze, die dir nichts bringen im Alltag. Und ich wette, wenn ich in eine Bäckerei reingehe und ein Croissant bestelle und stellt mir eine Gegenfrage, bin ich am Arsch. Wie immer. Das,
ja, aber
wird wieder so sein.
Wippt Duolingo nicht damit so, ole, bei uns gibt's nur Sätze, die auch im echten Leben benutzt werden?
Nee, das muss dann, wenn, was anderes gewesen sein. Vielleicht war das irgendein anderer Anbieter, aber Duolingo ist das definitiv nicht, weil die haben ganz viele Sätze, die so vollkommen Banane sind. Warte mal kurz, mach mal Edit Marker rein. Ich muss mal hier kurz unterbrechen.
Ihr habt's nicht gehört, aber wir hatten jetzt gerade eine kurze Pause und keiner von uns weiß, wie es davor weitergegangen ist.
Genau. Einfach mal so. Ja. Unterbrechung durch meine Ehefrau. Egal.
Ich wollte sie gar nicht unter den Bus werfen. Gut, dass du das machst.
Ja, ich wollte das abnehmen, die Bürde. Nach dem Dad-Joke kommt bekanntlich nur noch die Abmoderation, beziehungsweise, da kommt der Film der nächsten Woche, den haben wir aber schon. Und da kommt dann die Abmoderation. Und insofern muss ich ja sagen, letzte Woche war mein Aufruf, Kommentare zu schreiben, ja gnadenlos erfolgreich. Deshalb hänge ich mich da einfach nochmal dran. Weiter so, snakepod.de. Ihr wisst, wie das geht. Und wir haben gerade eben in der Off-Diskussion, als wir kurz in der Unterbrechung waren, noch uns gefragt, ob wir den Daniel noch vorwarnen sollen, dass er diese Woche kommen muss oder nicht. Mal sehen, wie das ausgeht, diese Diskussion. Nächste Woche besprechen wir dann diesen finnischen Film Little Siberia, Klein Sibirien. Ob mit Gast oder ohne, wird sich zeigen. Trotzdem danken wir auf jeden Fall allen, die hier bis hierher zugehört haben. Auf sneakpod.de schreibt ihr da die Kommentare. Wir freuen uns über dieselbigen. Und nächste Woche schaltet ihr wieder ein, wenn wir vielleicht Gäste haben oder nicht. Auf jeden Fall finnische Filme in der Sendung und mehr. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.